Kurzer Disclaimer hier, die Software, die wir nutzen, um den Podcast aufzuzeichnen oder beziehungsweise die Tonspur, hat uns heute so ein bisschen im Stich gelassen leider und die Soundspur von mir und von Thomas ist nur so mittelgut. Ich habe versucht zu retten, was zu retten ist. Man kann sich, glaube ich, trotzdem gut anhören und vor allen Dingen Sachen, die Thomas erzählt, sind einfach nur hörenswert und mega, mega cool. Also zieht es euch auf jeden Fall rein. Wir geloben Besserung. Das nächste Mal wieder nur noch mit guten Mikrofonen und vor Ort aufnehmen, dass wir ja eine doppelte Audiospur haben, Netz mit doppeltem Boden, was wir heute leider nicht hatten und ja, trotzdem ganz, ganz viel Spaß mit der Episode, die jetzt losgeht. Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 9 hier mit Nick und Nils und heute wieder eine Gastepisode mit Thomas Hell on Wheels Hellriegel. Mann, was war das? Eine wilde Achterbahnfahrt. 1,5 Stunden pure Unterhaltung, würde ich sagen, Nils. Also, wir haben heute gelernt, dass ja, Thomas Mitbegründer der Triathlon-Sportwissenschaft ist. Alles viel mit Try and Error. Und bis am Ende gibt es nochmal eine Lobesrede auf Felgenbremsen und warum Scheibenbremsen nicht gut sind. Also was? Ich kriege das noch nicht alles so verordnet, was da gerade passiert ist.
Es war auf jeden Fall sehr, sehr detailliert. Also, Thomas, unfassbar, was er noch für ein, also an was er sich noch alles erinnert. Und auch als wir nachher offline gegangen sind, wir hätten jetzt, glaube ich, nochmal 2 Stunden weiter aufnehmen
ja, easy.
Können.
Also, wenn es euch gefällt, dann schreibt es auf jeden Fall uns auf Insta in den Kommentaren. Sonst was. Ich glaube, mit Thomas können wir nochmal so eine Sonderepisode machen. Der hat Geschichten noch auf dem Lager, die für 3, 4, 5 Stunden Podcast reichen.
Und vor allem, Nick, das war mir auch gar nicht bewusst. Ich dachte ja eigentlich, es ist so die Christmas Edition. Es war tatsächlich der allererste Podcast für Thomas Hellriegel. Also Thomas, ja, Sag mal echt, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und ich würde sagen, Nick, gehen wir rein, oder?
Ja, wie immer vergisst du die Werbung, Nils. Aber Werbung gehen wir in diesen grandiosen Podcast mit Thomas. Und auch an dieser Stelle jetzt schon mal nochmal danke, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt geht's los mit der Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10. Core PL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10 Core PL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt... Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 Core PL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast. Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
So, da ist er. Christmas Special mit keinem geringeren als Hell on Wheels. Extra eingeflogen, Urlaub auf den Kanaren beendet. Thomas, herzlich willkommen im Triathlon-Chat mit Nick und Nils und Hell on Wheels.
Ja, guten Morgen. Ist ja eine Premiere für mich, sowas, ja.
Nein, ist es dein erster Podcast?
Ja, auf jeden Fall.
Ach, Quatsch! Also,
ja, ich war ja da kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unterwegs und da gab es ja sowas nicht, ja. Und das ist ja wie mit Instagram und so, das war ja eigentlich erst alles mit nach Karriereende, ja, wo das so richtig losging. Und wir haben ja noch im Trainingslager früher auf dem Festnetz zu Hause angerufen und mal kurz gesagt, ja, wir sind auf der Insel und geben jetzt Gas und wir melden uns in 3-4 Wochen wieder, wenn der Rückflug ansteht. Und so war das ja. Und nicht da ständig am Telefon rumdatteln den ganzen Tag oder so. Das gab es ja überhaupt nicht. Es war eigentlich auch sehr schön, weil abends nach dem Essen sind dann eigentlich alle immer zusammengesessen, weil ja keiner da noch irgendwie online was machen musste. Das gab es ja gar nicht. Und dann hat man immer abends alle was zusammen gemacht. Ja. Gerade im La Santa jetzt haben wir Billard gespielt da mit Linford Christie in der Poolbar und so. Da waren die ganzen Leichtathleten da. Das war eigentlich immer auch eine super Sache.
Und Thomas, wir haben uns auch so ein bisschen um die deutsch-dänische Freundschaft bemüht, oder? Wir zwei?
Ja, die Völkerverständigung war auch immer so ein Schwerpunkt in den Trainingslagern. Und die Dänen sind ja auch Rinnen, sind ja auch sehr gesellig, ja, waren immer sehr gesellig. Und es war eigentlich eine gute Geschichte, muss ich sagen, ja.
Ja, es geht schon gut los hier mit dem Podcast nach anfänglichen Soundproblemen. Wir hoffen, dass das jetzt hier alles passt und keiner zu laut und zu leise ist. Nächste Mal, ich sehe schon, ich weiß jetzt schon, dass es noch eine zweite, dritte und vierte Episode mit Thomas geben muss, um alle Geschichten zu erzählen, die irgendwie hier uns noch auf den Fingernägeln brennen. Und dann schicken wir nochmal ein Mikro runter oder kommen direkt vorbei. Ja, womit fangen wir an? Wollt ihr direkt bei der Völkerverständigung der Dänen und der Deutschen in La Santa bleiben oder wo wollen wir starten, Nils?
Nee, ich würde sagen, wir müssen natürlich da starten, was Hell on Wheels ausmacht. Ich meine, ich muss ja wirklich sagen, Thomas war so mein erstes großes Idol im Triathlon, mein erster Triathlon, oder erster Ironman 97 in Rot. Thomas, ich weiß gar nicht, da warst du Vierter, oder? Rot war jetzt nie so dein Pflaster, aber ja. 97, wo Luc van Dierde die Weltrekordbestzeit aufgestellt hat.
Ja, war ich unter 8 Stunden, aber Vierter, ja. Also ich war eigentlich gut in Form und fit. Aber das Rennen war halt auch sehr schnell an dem Tag. War natürlich auch super Wetter und so. Aber habe ich 7,57 gemacht. Und das war schon, 96 sind ja überhaupt erst die 8 Stunden gefallen. Also das war dann, wir waren praktisch so, Lothar war ja auch dabei, also es waren praktisch so die ersten Leute da, die unter 8 gemacht haben, ja.
Genau, da war Reihenfolge war Luc van Lierde vor, ist Zacky Boy Zweiter geworden.
Ja, und Lothar Dritter.
Und du dann Vierter.
Es war schon ein bisschen hart, weil ich meine, wie gesagt, das Jahr zuvor war Lothar der Erste überhaupt unter 8 und ich wusste auch, da war ich krank. Hat er ganz schön Glück gehabt, der Lothar. Und ich wusste, dass ich das auch drauf habe. Und ich habe es dann auch gemacht. Und ich habe es dann nochmal gemacht, auch in Rot. Ja, in Rot war ich zweimal unter 8. Und dann machst du das und bist dann Vierter. Ja, bist nicht mal auf dem Podium. Ja. Also das war schon ein bisschen... Aber wie gesagt, ich war eigentlich immer dann am zufriedensten nach dem Rennen, wenn die Leistung gestimmt hat. Weil dann... wirst du dich auch durchsetzen, ja. Es bringt nichts, wenn du ein schlechtes Rennen hast und gewinnst dann trotzdem und weißt, wenn dann vielleicht mehr Konkurrenz da ist oder irgendwie Bedingungen anders sind, hast du nicht wirklich Siegchancen. Dann lieber eine gute Leistung und dann weißt du, dass du auch so auf dem richtigen Weg bist, ja.
Und vielleicht hat dich das dann auch noch ein bisschen mehr angespitzt für die Monate August, September, denn dann im Oktober, zweiter Samstag im Oktober 97, genau vor 25 Jahren, Hell on Wheels, erster deutscher Hawaii-Sieger. Meinst du, es gibt viele Triathleten, die das mittlerweile gar nicht mehr wissen? Wenn man die so fragt, wer ist der erste deutsche Hawaii-Sieger?
Ich glaube, die Jüngeren wissen es echt nicht mehr so richtig, glaube ich. Klar, aber das ist ja auch normal. Also die haben jetzt andere Vorbilder. Da ist halt der Frodo oder Patrick Lange oder der Sebi noch, sind halt so eher die Vorbilder oder sind vielleicht auch der Grund, warum sie mit dem Sport begonnen haben, ja. Das ändert sich natürlich, das ist ganz normal, ja. Und gut, ist jetzt auch, wie gesagt, ich hab ja jetzt ein Interview gemacht oder hatte überraschenderweise haben halt im September einige Journalisten angerufen bei mir. Da habe ich gedacht, was wollen die denn eigentlich von mir? Und dann, als wir dann im Gespräch waren, dann haben die gesagt, du hast ja 25 und das war mir, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ja. Und habe dann da ein paar, im Stern war ja was drin und so, ein paar Sachen gemacht. Und da war ich auch selber ganz baff, wie lange das schon her ist. Also,
wir sind alt, da führt kein Weg dran vorbei.
25 Jahre, Mann, das ist eine üble Geschichte, gell? Das ist echt übel. Also da sind deine Kinder dann schon volljährig und also das ist schon verrückt, ja, wie lange das eigentlich schon her ist. Ja.
Aber wie präsent ist das noch? Also nimm uns mal so ein bisschen mit in die Zeit. Also ich kann es ja nur so von meiner Seite erzählen. Wie gesagt, das war mein erster Start und ich glaube, als ihr mir, es war ja auch noch ein gemeinsamer Start, ich bin ja zweimal als Amateur gestartet, 97 und 2000 und da sind ja wirklich 1500 zusammen in Pazifik gesprungen, ja. Und ich glaube, runter von Harvey, da warst du schon in Führung, auf deinem geilen roten Centurion, Vorderrad 26 Zoll, Hinterrad 27 Zoll, gelbe Klamotten, ich habe es Nick schon erzählt, das war eine Hommage an den Tour de France-Sieg von Jan Ullrich, oder? Das gelbe Top von Essex damals?
Nee, das war Zufall, das war einfach...
Habe ich Mist erzählt, Nick, sorry.
Jetzt kommt's raus. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es gemacht deswegen, aber ich glaube es nicht, weil die Sachen hatte ich ja schon vorher und das war ja die Kollektion für 98. Also es war ja oft so, dass ich die neue Kollektion schon im September bekommen habe und habe die dann noch bedrucken lassen. Und das war dann die Kollektion fürs nächste Jahr, ja. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass, weil das die Planung ist ja da schon längerfristig. Das war ja dann erst im Juli und August, September hatte ich ja die Sachen schon hätte ich das auch nicht, gar nicht verwendet, weil da war ich immer schon so ein bisschen akribisch. Ich habe die Sachen immer getestet vorher und habe da nichts Neues ausprobiert und ich weiß nicht, ob das ein Grund war oder nicht, aber ich fand die schick und beim Fahrrad zum Beispiel, da war ja noch so mit Synthes-Lenker und dann, die haben sie ja auch rot lackieren lassen, weißt, das waren so Kleinigkeiten, aber das hatte damals niemand. Du hast halt einen Rahmen gehabt, hast den aufbauen lassen und die Sachen waren, entweder waren sie schwarz, die Lenker und Sattelstützen so, entweder waren die schwarz eloxidiert oder die waren halt silbrig, also Aluminium, ja. Und dass der Lenker oder so Sachen noch Anbauteile lackiert waren, das gab's eigentlich nicht, ja.
Das sah dann natürlich, Du hattest das.
Und vor allem eine Zeitfahrmaschine, das habe ich ja, es war auch eine coole Geschichte. Als ich angefangen habe, 89, da war ja so richtig groß im Sport, war der Radsport Metz in Ludwigsburg. Das war so das Mekka weil so ein Aero-Lenker konntest du ja gar nicht so im Radladen kaufen. Das gab es nur in ein paar Spezialgeschäften in Deutschland, ja. Und einer von den ersten war eben der Radsport Metz in Ludwigsburg. Wo hat es der hergekommen? Vom RTI in Koblenz, vom Jürgen Zeck, weil der das Zeug aus San Diego, aus dem Trainingslager, der hat ja Außenhandelskaufmann gelernt und hat es mitgebracht, praktisch von seinem, der hat ja ganzjährig eine Wohnung da angemietet und dann war der immer im Frühjahr da, 2-3 Monate in San Diego und dann vor Hawaii nochmal. Und dann hat er das Zeug besorgt. Und da kam 91, da war ich bei der Jugend-Europameisterschaft in Losheim im Saarland, da hat der Radsportmetz in Ludwigsburg 4 Quintana Ruhrrahmen bekommen und das waren 26 Zoll mit steilem Sitzrohr. Das kannst du nur aus diesen Triathlon-Heftchen, ja. Das heißt, da kamen 4 Rahmen nach Deutschland und der Radsportmetz, das war der Jürgen Falke, hat sich da praktisch eingeheiratet. Der Jürgen Falke, der hat mir einen von diesen 4 Rahmen, die nach Deutschland kamen, gegeben. Und wie gesagt, das war für die Junioren-EM. Es war nicht irgendwie für Rot oder so. Und der hat, ja, weil der hat mich gesehen beim LBS Cup in Baden-Württemberg und der hat so an mich geglaubt, dass er mir als 19-Jähriger, da, ja, 20-Jähriger, dass er mir da so einer von diesen 4 Rahmen gegeben hat, also geschenkt hat, ja. Der hat das Rad aufgebaut und dann kam ich nach Losheim zur Jugend-Europameisterschaft. Da sind alle 28 Zoll Rennräder gefahren und haben, damit sie weiter vorne sitzen können, haben sie so eine krumme Sattelstütze so eine nach vorne gebogene Sattelstütze drin gehabt und haben einen Rennlenker gehabt und dann irgendeinen Aufsatz drauf gebastelt und so. Und dann kam ich mit einem 26 Zoll Rad, 79 Grad Sitzrohrwinkel, 80, steile Sitzrohrwinkel, Aero-Lenker mit Scheibe drin und alles. Das war praktisch wie wenn du da mit dem Bugatti vorfährst. Gell? Das waren ja lauter Jugendliche, das sind die Augen rausgefallen. Gell? Also das hat noch kein Europäer hat so einen Rahmen gesehen bis dahin. Ja? Das war
und bist du Bestzeit gefahren?
Ja. Also das war wirklich erstaunlich. Vorher hatte ich einen Müsing, acht Müsing-Rahmen, Aluminium. Das Müsing war ja damals toll, weil es die ersten Alu-Rahmen waren. Und sonst bist halt irgendeinen italienischen Stahlrahmen gefahren, die halt zwar sausteif waren, aber halt bockschwer auch, ja. Und da hatte ich einen Müsing 28 Zoll, auch so eine Sattelstütze nach vorne gekrümmt, damit ich weiter vorne sitze. Und dann halt so ein Aero One drauf, so ein Aero-Lenker hingebastelt und hast dann ein bisschen ausprobiert selber, wie das irgendwie am besten hältst, dass es passt. Da gab es halt auch nur eine Größe oder so. Und dann hast du halt ein bisschen weiter unten festgehalten, hast ihn hochgedreht, dass die Armauflage kürzer ist und zwar. Und da habe ich immer so beim LBS Cup in Baden-Württemberg war ja der Holger Lorenz, der Chef, ja, der hat die Dinger gewonnen. Und da habe ich beim Radfahren da auf 40 Kilometer immer 2 Minuten verloren, auf ihn ungefähr, plus minus. Er war halt auch ein super geiler Radfahrer. Und dann habe ich das Quintana Roo bekommen und ab da war ich genauso schnell wie der Holger. Bin immer die gleiche Zeit gefahren. Also das Ding hat 2 Minuten auf 40 Kilometer gebracht. Also gut, im Verhältnis zu einem Müsing Alurahmen 28 Zoll, der irgendwie hingebastelt war von mir selber, ja, als Teenager, ja.
Also, aber komm, Hawaii. Back Hawaii. Also Harvey runter, 97.
Ja, aber wir waren ja zu viert. Es war Ken Klar noch mit, Chris Lee und Zack.
Oh,
und das Jahr vorher bin ich ja auf dem Fahrrad auch noch so alles oder nichts gefahren, oder die beiden Jahre vorher. Und da 96 bin ich ja dann schon sehr stark gelaufen, also 2:46 Marathon. Und da wusste ich schon, da hatte ich auch das Selbstvertrauen, dass ich schneller laufe wie die Jungs in meiner Radgruppe. Also schneller als Zack oder schneller als Ken Klar und so. Und da war es eigentlich gut, weil der Jürgen wollte unbedingt wegfahren, ja, weil ich die letzten beiden Jahre kam er immer schon vor dem Wettkampf, ey, lass uns attackieren lassen. Und ich sage, okay, ich bin dabei. Dann habe ich attackiert, dann war aber der Zeck gar nicht mehr dabei, ja. konnte der Zecki gar nicht mitfahren. Und da war er, glaube ich, ziemlich happy, dass er da dabei war. Und dann habe ich ihn ja auch machen lassen, sozusagen. Der hat dann immer wieder mal da am Scenic Point oder so, immer wieder mal richtig am Hahn gedreht, ja. Und ich bin halt dann einfach nur mitgefahren. Und dann kurz vorm Flughafen hat er wirklich nochmal so wirklich richtig reingelatscht. Und dann wusste ich, dann habe ich ihn auch fahren lassen, weil dann wusste ich, man, jetzt auf den letzten 10, 15 Kilometer, da kannst du vielleicht noch eine Minute rausfahren oder so. Und dann bist du aber komplett im Kreuzblick und schon und so ein Dunkelschwarz. Und ich wusste, dass ich da auf jeden Fall deutlich schneller laufen kann. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ja. Und da war ich eigentlich, das Rennen lief ideal für mich. Ja. Wie gesagt, wenn du starke Radfahrer hast, die nicht ganz so gut laufen in deiner Gruppe und die halt, die gucken immer, dass das Tempo richtig hoch ist, das ist ja dann ideal, also war ideal für mich. Ja.
Und dann ist Jürgen so eine Minute, anderthalb Minuten, glaube ich, vor dir vom Rad gestiegen. Wechselzone war noch die alte Wechselzone hinten am Hotel.
Genau,
wo dann auch, da habe ich nämlich mit Nick auch schon drüber geredet, das war schon hart, dann ist man erstmal hochgelaufen, dann runter zum Pit, also die ersten 4 Kilometer ging es eigentlich nur rauf und runter.
Ja, das kann man eigentlich, also ich will wirklich die Leistung heute nicht schmälern oder so, ja, das ist, aber die Laufstrecke war schon durch den Beginn deutlich schwerer, ja, also das muss man schon so sagen. Und also wo dann Patrick aus, haben wir 2:40 die Zeit vom Allen geschlagen hat, das ist natürlich super gut und super schnell, aber Allen ist es halt auf der alten Strecke gelaufen, das darf man nicht vergessen. Also du bist rausgekommen aus der Wechsel, dann ging es wirklich nach, da bist du das beim Kona Surf Hotel ganz am Ende vom Alley Drive, das ist glaube ich auch pleite oder das gibt es glaube ich nicht mehr.
Nee, gibt's nicht mehr.
Und dann bist du aus der Wechselzone raus, aber wirklich 50 Meter flach und dann ging es 10-12% bergan. Also und auch ein paar hundert Meter. Und dann bist du wirklich vom Rad runtergekommen und beim Rad am Ende vom Alley Drive musst du ja erst nochmal so eine Rampe richtig hoch, 10%. Dann waren die Beine richtig schön dicht. Ich meine, nach 179 Kilometer bist du dann, ich bin ja immer so eine Monsterübersetzung gefahren da, weil so fünf... vorbei meistens 54 oder 55 und als kleine 46 oder 48, ja. Das habe ich beim Indorein gesehen. Da kannst du nämlich, wenn dann Gegenwind ist, dann schallst du immer nur groß, klein, klein, groß und die Kette liegt immer ideal in der Mitte hinten, also da, wo die wenigste Reibung ist. Aber dann bist du halt kaum diesen Heartbreak Hill da hinten hochgekommen. Nach 179, da bin ich echt als so Schlangenlinie dann hochgefahren, weil ich mit da hast du auch, da hatte ich ja neunfach oder achtfach oder so und dann mit 48, 19 oder 48, 21 dann so ein 10%-Ding hoch, nachdem du 180 Kilometer Vollgas gefahren bist, das war echt schon hart. Und dann, wie gesagt, bist du Wechselzone raus, ums Eck rum und dann ging es gleich 12% hoch und dann bist du ja oben nicht nach links abgebogen auf den Alley Drive, sondern erstmal nach rechts. Da gibt's eben das Pit, das ist so eine Sackgasse zum Meer. Dann bist du praktisch von dieser Rampe oben ganz bis ans Meer runtergelaufen und dann wieder hoch. Das war nicht ganz so steil, ich weiß nicht, 6% oder so, aber auch. Und dann warst du wieder oben und dann, was auch schlimm war, das, was du beim Radfahren eben am Ende hochgekommen bist, das musst du dann runterlaufen. Auch das ist eigentlich fast noch schlimmer gewesen, diese 10% nach unten. Und dann hattest du erst 2-3 Kilometer, ja. Also, und da waren die Beine eigentlich schon so ein bisschen zerstört, ja, vor allem durch das Runterlaufen. Und ja, und dann musst du dann gucken, dass du dann aber immer schön 3,50 weiterläufst. Ja, also das war schon,
du hast die ganze Zeit gewusst, Zacky Boy holst du dir. Also du warst zu keinem Zeitpunkt nervös und hast gedacht, boah, jetzt entgleitet mir das doch.
Ja, also nervös war ich eigentlich mehr am Ende, am Anfang eigentlich nicht so, weil ich mich relativ gut gefühlt habe. Und den Zeki habe ich ihn auch in Kona noch oder auf dem Alley Drive unten halt noch eingeholt. Und dann hat er so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen Show gemacht. Dann musste ja dann Palani Road hochlaufen, ja. Und das konnte ich eigentlich schon besser, weil ich einfach viel leichter war und so Back-An-Sachen, das konnte er beim Radfahren, konnte er das ja auch nicht gut. Er konnte so wellige Strecken und windig, das konnte er super gut, aber so, wenn es mal steiler Back-An ging, da war er halt nicht, also auf jeden Fall nicht so stark wie ich. Das habe ich in Rot auch immer gemerkt, wenn es mal da Kalvarenberg hoch, da war ich schon deutlich besser. Wie? Und auf jeden Fall habe ich ihn da noch, und dann ist er da echt hochmarschiert, dann habe ich ihn ja lassen halt noch ein bisschen für die Zuschauer, ja. Und ein bisschen Show. Und dann musste er oben am Alley Drive, an der Palani Road oben, musste er mal kurz ein Stück noch nach rechts laufen. Und dann erst raus, weil früher hatten sie dieses Stück vor dem Energy Lab auf dem Highway, bis der dann am Energy Lab vorbeigelaufen und dann eine Schleife zurück, damit es halt genau 42 ist. Und da haben sie das dann oben gemacht, dann haben die Zuschauer halt ein bisschen mehr davon, weil draußen ist ja dann nicht mehr so viel. Und dann läufst du dann raus ins Laberfeld und dann habe ich ja mal gleich verschärft, weil ich wusste ja, in Rot habe ich ja auch mehrmals gegen ihn im Endspurt verloren. Und ich wusste, spurten kann er ja, ja, also, und dann habe ich gleich nach 15 Kilometer habe ich gleich voll verschärft, dann habe ich verschärfe jetzt so lang, bis er weg ist, weil wenn ich, umso länger ich denn da mitschlepp, sage ich mal, umso schlechter wird es eigentlich für mich. Und dann habe ich gleich nach 15, wo wir dann draußen waren, im Niemandsland, da habe ich dann gleich mal verschärft und dann war er auch relativ schnell weg, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und dann ist der Abstand auch immer ein bisschen größer geworden. Also dann war ich eigentlich relativ safe. Dann musste ich eher so drauf achten, damit ich nicht überpace oder dass ich nicht selber hochgehe da vorne. Das kann ja auch passieren, ja, dass du dann ein bisschen zu euphorisch bist und dann oder dir selber so den Stecker ziehst und so.
Erzähl mal, wie waren so das Verhältnis eigentlich bei euch, bei Lothar, Zeki und dir? So klar, im Rennen Rivalität und ihr kanntet euch, aber wart ihr sonst dann in Trainingslager Buddies oder gab es da auch mal Beef untereinander und so? Weil jetzt heutzutage, ich habe das alles mitgekriegt, aber damals zu eurer Zeit, da wissen, glaube ich, relativ wenig Leute, wie das so untereinander war. Es hört sich so an, weißt du, so, der hat mich abgesprintet, aber dann wollte ich ihm und hier für die Zuschauer habe ich ihm nochmal eine Show machen lassen. Und dann habe ich ihn mir geholt. So, wie war das Verhältnis? Also wie war das früher in der Triathlon-Welt?
Also gut, ich persönlich kam eigentlich mit allen ziemlich gut aus. Aber ich wäre jetzt vor Hawaii zum Beispiel nicht mit dem Jürgen oder mit dem Lothar ins Trainingslager gegangen, ja. Gut, Lothar war ja auch mal im La Santa, wo ich da war. Sonst war er meistens eher auf Mallorca und der Zeki war sowieso in San Diego und da wollte ich sowieso nie hin, weil mir das viel zu viel Autos und Verkehr und so war. Aber das hätte ich eigentlich nicht gemacht, weil es ja schon direkte Konkurrenten sind. Ich hatte ja mit dem Holger Lorenz so den perfekten Trainingspartner, ja. Da konntest du aufstehen und sagen, hey, heute will ich auf Teneriffa 240 fahren, da hinten runter, was meinst, schaffen wir das bis zum Sonnenuntergang? Da hat er gesagt, ja, ich nehme noch einen Riegel mehr mit und dann fangen wir los. Ja. Also der hatte auf Mallorca, wo wir da waren, hat gesagt, was meinst du, wenn wir jetzt da außen in der Küste lang fahren, wie lang ist das, 300 oder so, soll man das mal fahren oder so? Also da musste ich nie sagen, hey Holger, heute noch mal, komm, gestern weiß ich, war 6 Stunden, jetzt, aber heute wollen wir noch mal eins draufsetzen, jetzt kommen wir raus aus der Kiste. Nee, nix. Wir sind losgefahren und dann haben wir haben teilweise erst nach einer Stunde auf dem Rad das erste Wort des Tages gewechselt, ja, obwohl dass wir ja im gleichen Zimmer waren. Aber es war eigentlich klar, was ansteht, ja. Wir sind aufgestanden, haben uns angeguckt, dann immer zum Frühstück, sobald es Frühstück gab, 7.30 Uhr oder so beim Hotel, dann zack, umgezogen und auf Teneriffa vor allem, ja, weil es war halt schon eine Gottesmaloche, was wir da gemacht haben. Und dann sind wir losgefahren und es war klar, welche Runde gefahren wird. Also 180er-Runden mit 4000 Höhenmeter und das, also wo du mindestens 7 Stunden ungefähr unterwegs bist, netto. Und dann irgendwie nach einer Stunde, ja, das Wetter ist ganz okay heute. So, ja, und... Und dann, oder er ist schon eine Stunde vorne gefahren und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ey, ich, mir geht's heute, die Beine sind echt übel. Und dann sagt er, ja, habe ich ja schon gemerkt, deshalb fahre ich ja schon eine Stunde vorne. Ja, also so war das ungefähr. Und dann ist der halt auch mal auf Mallorca 180 im 34er Schnitt alles vorne gefahren, weil es mir halt nicht gut ging, ja, oder so. Und das war halt schon perfekt für mich, ja. Und
Holger
und
war das, ja auch, ist Holger nicht auch 97-8er geworden dann?
Ja, das war eigentlich auch krass, aber auch irgendwie klar, wenn ich gut drauf war, war Holger gut und wenn ich halt schlecht war, war Holger eigentlich auch schlecht, ja. Also
weil, ihr, klar, wir, überzogen.
Weil wir halt genau die gleiche Scheiße trainiert haben, ja. Also und dann war halt, entweder hat es halt gut gepasst und dann, als ich gewonnen habe, war er, glaube ich, 8er. Und ja, als ich war dann nochmal 3er oder so, da war, glaube ich, auch ziemlich gut. Also er war auch mehrmals Top 10, auch wenn ich gute Rennen hatten. Und ja, wie gesagt, das hat halt dann gepasst in der Vorbereitung,
Aber bei Lothar und Jürgen, da war ja schon eher so ein bisschen Rivalität, ja, oder? Wenn wir da an Rot denken, wo Zecke die Holzkiste rausgepackt hat, warst du da eigentlich auch am Start?
Ich glaube, das kenne ich nicht, die Geschichte. Ne?
Aber erzähl, Nils.
Naja, das war doch das eine Jahr, hat doch Jürgen irgendwie, hatte er nicht Probleme mit der Schaltung oder so, auf jeden Fall hat er dann nicht gewonnen. Und dann hat er doch im Jahr darauf, hat er doch so eine Holzkiste über seinen...
Ach so, ja, stimmt. Also, ja, nee, da war was mit der Sattelstütze,
glaube ich. Ja, genau.
Und die Sattelstütze war irgendwie losgeschraubt oder so, auf jeden Fall so. Und da hat er irgendwie Angst gehabt, dass da irgendwie... Was, und da hat er halt da so ein Ding, so ein Käfig um sein Rad gemacht. Also es war schon ein bisschen, es war schon ein bisschen krass. Aber gut, bei Lothar und Jürgen war das ja die Sache, die Geschichte, dass die beide aus Rheinland-Pfalz kommen. Und der Jürgen war natürlich immer da der große Star. Und der Lothar war so das Jüngelchen, ja, der Kleine, wo halt jetzt da kommt, ja. Da war am Anfang war der 17, 18, der Lothar, da war der schon relativ schnell. Und da war es auf der Kurzdistanz als schon relativ knapp zwischen den beiden. Und daher kam das halt auch, ja, dass die halt, sag ich mal, so Local Hero-mäßig, dass der Jürgen halt da Lothar nichts abgeben wollte, sozusagen, ja, dass er da der Chef in Koblenz ist und nicht irgend so ein Jüngelchen. Und daher kam das. Und das ist dann schon ein bisschen eskaliert, muss ich sagen. Lothar ist ja dann Bianchi gefahren und dann hatten die so einen Bianchi-Bus und dann kamen da wirklich so Fans vom Lothar und die haben dann halt in Rot so übel Stimmung auch gemacht gegen Jürgen und so. Das ist dann schon so ein bisschen, ich glaube, Jürgen hat eher so diese bisschen die zurückhaltenden Fans gehabt und beim Lothar waren es halt lauter so junge, wilde, Bekloppte, ja, und die haben dann schon echt, die sind dann da wirklich mit dem Bus da angerückt und deshalb ist es dann so ein bisschen teilweise aus dem Ruder gelaufen, aber ich, wie gesagt, ich war ja da immer so ein bisschen fein raus und so, ich habe mich mit denen echt gut verstanden und mit dem Jürgen konntest du auch super Party machen, ja, also wenn du dann in Kona gerade speziell, wenn du da irgendwie noch Bock hat es da richtig Gas zu geben, nach dem Wettkampf noch, wenn es noch ging, ja, dann musste ich immer an Jürgen wenden, ja, weil der Jürgen hat dann Jürgen hat immer Bescheid gewusst, wie es läuft, ja, weil klar, durch das, dass der immer wochenlang, monatelang in San Diego war, da haben ja auch die Australier zum Beispiel trainiert, der Greg Welch und so und die Amis sowieso, die guten Amis und auch Paula Newby-Fraser, das war eigentlich so das Mekka, was jetzt vielleicht so ein bisschen Girona ist oder so, das war halt San Diego. Und Jürgen war da halt vor Ort und kannte ihn und da gab es halt diese legendären Tuesday Run und Thursday Ride oder Monday Ride, wo dann bestimmte, im Endeffekt was ein Radrennen war, ein illegales, wo dann zum Schluss immer nur ein oder zwei Leute angekommen sind und alle anderen irgendwie so 10 kleine Negerlein unterwegs verloren gegangen sind. Ja, das war so ein jede Woche einmal Ausscheidungslaufen und Ausscheidungsradfahren war das, ja. So festgelegte Strecke und dann, wie gesagt, da ist immer nur, sind irgendwie morgens beim Radfahren standen da 50, 60 Leute da und dann sind da nur 3 angekommen oder so, ja. Da, wie gesagt, Jürgen wusste halt Bescheid und das war der Mann dann für, auch vor allem dann für nach dem Wettkampf, ja.
Kurze Werbung.
Und in der zweiten Werbung Ministry, unser Presenter und Nils. Es sind weniger als 2 Monate bis zur Challenge Rot. Es ist nur noch 6,5 Wochen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hier hört. Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit, sich auch mal über die Nutrition-Strategie wirkliche Gedanken zu machen. Und dazu passend gibt's für euch von Ministry 20% Rabatt, also für Ministry schon mal sehr viel. Die hauen jetzt mal richtig einen raus aufs Triathlon-Bundle. Mit dem Code PL20ROT gibt's 20% Rabatt eben auf dieses Triathlon-Bundle. Und das enthält alles, was man für Triathlon, der Name sagt's schon, braucht. Und also ihr macht's einfach wie die Sieger des letzten Jahres, Sam Laidlaw, Laura Findip, beide mit Ministry unterwegs, Titel geholt. Wenn ihr es auch macht, wer weiß, ob ihr auch den Titel holt.
Kann kein Zufall sein, würde ich sagen. Und Nicky Boy hat es gesagt, jetzt sind eh die Wochen, wo ihr definitiv die Gramm-Kaloriengrenze herausfinden solltet, wie viel Gramm Kohlenhydrate könnt ihr konsumieren und das auch tatsächlich mit den Produkten, die ihr dann im Rennen benutzt. Und ja, wir haben schon oft gesagt, was die Vorteile von Ministry sind. Vor allem die Zutaten, dass sie keine wirklichen künstlichen Zusatzstoffe drin haben, hilft halt extrem, den Magen-Darm-Trakt zu schonen. Also das ist wirklich so nur natürliche Produkte, nur natürliche Ingredienzien. Und vor allem geschmacklich ist es halt einfach echt ein Niveau, womit viele andere Hersteller nicht mithalten können. Also deswegen nutzt das Angebot, testet die Produkte aus, um dann am Renntag wirklich ganz sicher zu sein, nicht nur was die Grammzahl anbelangt, sondern auch einfach was den Geschmack anbelangt. Jetzt ist die Zeit, das Ganze zu nutzen und ihr werdet euch ärgern, wenn ihr da irgendwie ein paar Euro spart und sagt, nee, ich mache jetzt mal die Einheiten doch irgendwie mit Cola und Maltodextrin aus der Apotheke oder so. Und dann klappt es am Wettkampftag nicht. Nutzt jetzt die letzten 6 Wochen, um dann wirklich top vorbereitet am Start zu stehen.
Ja, und ihr müsst auch wissen, was nehme ich? Mango auf der Laufstrecke oder Cherry? Ich würde Mango nehmen, mein Geheimtipp.
Ich würde Cherry nehmen.
Und damit wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ja, die Partygänger, das kennt man beim Jürgen. Das war kein Kind von Traurigkeit. Aber letztendlich bist du so ein bisschen, wie verfolgst du die Szene jetzt? Guckst du auch so ein bisschen, was die Norweger trainieren? Weil das fand ich eigentlich ganz interessant. Wenn man das vergleicht, finde ich schon, dass das sehr stark dem ähnelt, was ihr gemacht habt. Also einfach viel Race Pace, sehr, sehr viel in der Zielgeschwindigkeit trainieren und halt einfach Monsterumfänge. Also das sind ja auch Athleten, die regelmäßig so 30 Stunden trainieren, das war bei dir eher so eine Entlastungswoche oder 30 Stunden war so eine Ruhe, Ruhewoche bei dir?
Ja, das, wenn ich irgendwie 4 Termine in der Woche hatte und nach Köln musste zu Essex oder so, dann waren es halt 30 Stunden nur. Nee, ganz so krass war es nicht. Aber ja, ich glaube, ja, mit dem Umfang, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil, meine, klar, wenn du vor dem Wettkampf gefragt hast, da hat ja keiner kaum irgendwas trainiert, ja, und aber wenn dann das so mitgekriegt hast, haben sie halt doch viel gemacht, was ja klar ist. Ich meine, das ist 8 Stunden Belastung und dann musst du natürlich auch, allein um die Strecke zu bewältigen, musst du natürlich auch entsprechend vorbereitet sein, das ist keine Frage. Also was die Norweger so genau machen, weiß ich natürlich auch nicht, ja. So wie es aussieht, machen sie schon relativ viel Umfang, vor allem auch, weil sie noch gleichzeitig olympische Distanz machen. Das ist schon erstaunlich. Wobei das, denke ich, auch ein guter Effekt ist. Ich habe ja zum Beispiel mit einem Daniel Unger trainiert, ja, bevor der dann Weltmeister wurde. Und da waren wir zum Beispiel im Frühjahr zusammen auf Mallorca und ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja dann, wenn das Wetter gut war, öfter da mal eine 200 gefahren, was ja auf Mallorca nicht so dramatisch ist, weil es ja auch gut rollt, ja. Und der Daniel ist dann, da hat er mich gefragt, was ich mache. Und ich sage, ja, fahr 200. Und morgen, ja, da fahre ich auch nochmal 200. Und da sage ich, okay, heute macht er ein bisschen was anderes, aber morgen fährt er mit. Und da hat er gesagt, ja, er will halt viel Grundlage machen. Und er denkt, da habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Und dann habe ich ihm auch gesagt, hey, ich fahre so zwischen 33 und 35 Schnitt vielleicht, die 200. Und er muss auch nicht führen, ja, es macht mir nichts aus. Da war ich halt noch echt gut drauf das hat mich auch echt nicht gejuckt. Ja. Also da habe ich ein bisschen Wasser und Apfelsaftschorle da in die Radflasche und dann ging es halt los. Ja, klar, da haben wir schon dann da drüben auf der anderen Seite in Arenal haben wir mal gestoppt natürlich, ja. Und wenn es notwendig war, auch mal so eine Zwei-Stopp-Strategie, ja, wenn bisschen, wenn ich die Straße nicht mehr so gut erkennen konnte am Ende, dann haben wir halt nochmal kurz eine Cola reingetan, da kurz bevor da bei Arta da nochmal über den Hügel musst. Und die Strecke war auch klar, weil ich wusste halt die Runde so und so, ich habe nie diskutiert, wo lang gefahren wird. Ja, 210 war da eine Runde und die ist halt 210. Da weiß ich halt, was ich fahre, wie viele Höhenmeter das sind und dann wird halt die gefahren. Und die kann halt sein, dass ich die in 14 Tagen 6-mal fahre oder so, wenn das Wetter gut ist, oder 8-mal. Da überlege ich nicht, ob man da lang fahren könnte und dann ist wieder Baustelle oder da ist zu viel Autos. Nee, die Strecke ist gut und dann wird die auch gefahren. Und da gibt's halt eine 150 und eine 100 oder eine 60 zur Entlastung oder so und dann wird es halt gefahren und fertig. Und das bin ich halt jahrelang gefahren, ja. Und dann, ja, wie gesagt, der Lothar, der Ungarn, da habe ich gesagt, du brauchst nicht vorfahren, ich fahre vor und dann ist der halt hinterher gefahren da die paar Stunden, das geht ja relativ schnell und da habe ich immer noch geguckt, die 180, wie die Durchgangszeit ist, ja, da war es Durchgangszeit unter 5 Stunden oder so hatten wir zum Teil, ja, und dann haben wir gesagt, ja, wären jetzt einige schon froh gewesen, wären das in Rot gefahren, ja, und das haben wir da so La Paloma da, mit dem Holger sowieso, ja, wenn ich mit dem Holger war, dann sowieso, ja. Weil ich sage, ja, hast du mal geguckt, jetzt gerade 180, ja, wie war es? 4,54 oder so. Naja, gut. Probieren wir morgen nochmal eine Ecke schneller oder so. Und so ging das halt. Und dann, ja, aber dann ist der Ungerman, danach hat er gesagt, ja, er will noch 10 mal 1000 auf der Bahn laufen. Dann ist er auf die Bahn gegangen und hat gesagt, okay, das will ich sehen, ja. Und hab da ein paar so kleine Steigerungen gemacht, ja, war ja niemand da, hat niemand gesehen, dann konnte ich es machen, weil das konnte ich ja nicht wirklich gut oder so. Und er ist dann 10 mal 1000 gelaufen, 200 Meter Trabpause und hat mit 3 Minuten angefangen, ist am Ende dann 2,55, 2,54 so gelaufen, die Tausender. Und dann wusste ich, okay, viel Grundlage, ruhiges Tempo, ja, der ist dann wirklich ruhig gefahren, also unter 2 Laktat oder so, und dann die Tausender, da wusste ich ja, also wenn der da nichts reißt, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen, was die Norweger auch machen, die machen schon viel Basis und deshalb verpacken sie das überhaupt auch, ja, also ja. Ich glaube, bei der 70-3 WM danach, da waren sie dann doch ein bisschen angeschossen, aber und jetzt auf Olympisch waren sie schon wieder wirklich schnell, also wo ich wirklich erstaunt bin, also wenn mich einer gefragt hätte, ob ich im November einen Olympischen machen will, dann hätte ich gesagt, ich kann das machen, ja, aber schnell wird es nicht, ja, also toll wird es nicht, aber und da muss ich schon sagen, das ist schon erstaunlich, wie, und das geht nur, wenn du halt eine super Basis hast, ansonsten geht es nicht, ja.
Wobei man ja auch nicht vergessen darf, Thomas, dass du ja auch, als du auf der Kurzdistanz warst, ja auch sehr erfolgreich. Und da weiß ich auch von Eggy die Geschichten, wenn ihr Tausender gelaufen seid, irgendwie 93, 94, 95, da warst du auch derjenige, der dann nach 10 Wiederholungen mal eine 2,50 eingestreut hat und dann bist du auch alleine um so vage geheizt. Also du warst ja auch schnell, das darf man ja nicht vergessen.
Ja, ja, das ist ja das, ich glaube, bei Kurzdistanz ist gut, wenn man in der Gruppe trainiert, weil da muss man ja ein bisschen mehr feuern. Aber bei Langdistanz kann das eigentlich, ist es meiner Ansicht nach kontraproduktiv, außer man kennt sich gut. Ja, wie jetzt bei mir mit dem Holger, da gab es halt nicht irgendwie, ich muss jetzt zeigen, dass ich ja heute gute Beine habe und der Holger ist ein bisschen müde oder umgekehrt, der Thomas, heute kann er nicht so richtig. Nee, da ist er halt vorne gefahren. Teilweise hatten wir dann, auf Mallorca ist uns halt passiert, Wetter schlecht, dann hatten wir keine Kohle mehr und dann hat halt einer, hatten wir noch 5 Euro oder 5 Mark, ja, oder halt 200 Peseten oder 300, dann hat einer, hat der Holger, habe ich Schokolade gekauft, die hat der Holger gefressen und der hat uns dann nach Haus gefahren, ja, das ist dann halt alles, war aber irgendwie auch 200er Runde drüben in Arenal und dann plötzlich war halt voll Ostwind, ja, wo normal Rückenwind ist und schlechtes Wetter, wir keine Kohle mehr, dann wird halt ein Liter Cola und 2 Tafeln Schokolade, das hat der Holger dann gefressen und dann ist der gegen den Winter 33er Schnitt noch 100 Kilometer nach Hause gefahren, ja. Und ich habe halt versucht, irgendwie am Hinterrad zu bleiben. Am Anfang, ich wusste auch nicht, ich hatte ja auch keine Orientierung, ich wusste auch nicht, wo wir sind und wo wir fahren. Also weil der Holger gesagt heute, wir fahren los, wir fahren da, geht 4 Stunden oder geht 5 Stunden und dann gesagt, okay, am Anfang wusste ich gar nicht, wo wir genau sind, auf der Insel, Ost oder West oder so. Wir müssen halt, der Holger hat gesagt, heute da 6 Stunden und dann gesagt, ja gut, nehme ich halt was mit und dann ging's los. Und dann erst hinterher, ja, okay, da waren wir ja gestern mal und so, und dann erst so habe ich dann so langsam mitgekriegt, wo wir da überhaupt langfahren. Aber das, wie gesagt, das war ja ein riesen Glück für mich damals, ja, dass ich
das hatte. Hast du einen Überblick über deine Lebenskilometer? Weißt du das so ansatzweise?
Ja, also ich gut, müsste ich mal ausrechnen, aber ich habe alles Gott sei Dank immer zusätzlich handschriftlich gemacht, weil ich hatte ja dann auch mal ein SRM und auch so halt, wo das anfing, dass man das auf dem Computer macht, aber dann war der hatte ich ein Virus drauf, dann war der Computer kaputt und dann auch die SRM-Daten, die konnte man dann gab es ein neues Windows, dann konnte man die nicht mehr rüberladen oder so, das ging dann nicht mehr und so. Und dann im Endeffekt sind die alle elektronischen Sachen sind dann längerfristig weg gewesen. Und ich, aber wie gesagt, Gott sei Dank, seit 1990 habe ich alles handschriftlich aufgeschrieben und deshalb habe ich das noch, ja. Und gut, ich mache ja jetzt Strava mache ich so seit, glaube 2014, und seitdem bei Strava habe ich ja auch schon über 100.000 Kilometer und da habe ich ja, also, aber ich trainiere ja gar nicht mehr richtig, ja, also, und das ist ja jetzt so Hobbysport, ja, so, das ist ja jetzt nicht wirklich, das ist so Bewegungstherapie, dass ich weiter schön essen kann, ja, dass ich nicht zu fett wäre. Das ist.
Ja, gut, du siehst ja aber immer noch so aus, als würdest du morgen nochmal eine 57 raushauen.
Ja, leider nicht, ja, aber das ist ja jetzt wichtiger, dass es so aussieht, ja. Früher war es umgekehrt, da war es eigentlich egal, wie du aussiehst. Hauptsache, du hast halt richtig an der Kurbel gedreht. Und jetzt ist eigentlich umgekehrt. Jetzt ist eigentlich wichtig, dass du so aussiehst, als könntest du die Kurbel drehen. Ist ja gar nicht mehr so, ja, aber das ist jetzt wichtiger, weil ich ja da eh jetzt da raus bin, aber im Wettkampf
wie viele Kilometer hattest du denn dann Lebenszeit? Und wir hatten ja Fragen gesammelt gestern noch hier so bei uns aus der Community und da gab es auch eine, die jetzt da noch zu passt. Weißt du, was dein höchster Trainingsumfang pro Woche war? Und einmal ja. So die Gesamtkilometer, das hat auch wer gefragt. Zu den Lebenskilometern.
Also gut, also erstmal so zu den Kilometern. Also auf Hawaii lief es meistens gut, wenn ich 17.000 Kilometer hatte oder mehr. Also das heißt von Januar bis Oktober 17.000, also beim Wettkampf 17.000. Aber das Jahr, wo ich am meisten trainiert habe, war 96. Gut, da muss ich vielleicht ein bisschen Geschichte erzählen, aber bei 96, da war eigentlich, wie gesagt, da war das im Vorfeld so, dass es so absehbar, dass die 8 Stunden fallen. Und da habe ich, und ich war zweimal Zweiter auf Hawaii, oder das erste Jahr 95 Zweiter auf Hawaii und war halt dann mega motiviert, ja, weil ich dann wusste, okay, ich kann das Ding unter Umständen gewinnen, ja. Also am Anfang, wo ich da 95 hin bin, auch mit dem Holger, haben wir gesagt, wie schnell fahren die? Und Holger war ja vorher schon mal da, den haben wir ja schon mal hingeschickt. Damit es, da hat er schon Bescheid gesagt, wie das abgeht. Und dann wussten wir zum Beispiel, die Strecke ist so ähnlich wie das Stück auf Lanzarote von Orsola. Ja, und sowas brauchen wir. Wind, Lava und das ist die ideale Streckevorbereitung für Hawaii. Ja, und so schnell. Auf jeden Fall wusste ich halt dann, ich kann das Ding unter Umständen gewinnen. Da war ich natürlich mega motiviert, weil 95, da bin ich halt auf dem Rad geballert, wollte mal gucken, ob da jemand mitfährt oder nicht und wie schnell die dann fahren oder laufen, um das mal auszuchecken. Aber dann war klar, okay, wenn ich da ein bisschen cleverer rangehe, dann kann ich das
nicht. Ja, aber warte mal ganz kurz, Thomas, weil das muss man auch mal erzählen. Du warst 24, bist das erste Mal auf Hawaii gestartet und bist mit wie vielen Minuten Vorsprung vor Mark Allen vom Rad gestiegen? Ich glaube, mit 12 oder 13 Minuten Vorsprung.
Ja, 11 oder 12 oder sowas, ja. Ah ja, vom Allen war es, glaube ich, 13, vom Jürgen waren es 11. Der Jürgen wollte ja mitfahren. Ich habe das erst hinterher bei den Fernsehbildern gesehen. Da haben sie immer gefragt, da hat er immer so, kam halt die ARD, die kannten wir ja. ARD war, glaube ich, da. Und dann gibt es da das so Fans, das habe ich, wie gesagt, danach im Fernsehen gesehen. Dann hat er gesagt, und der Hellriegel ist vorne. Und er hat gesagt, ja, irgendwie 8 Minuten oder 6. Und dann hat er immer nur, was, das ist 8 Minuten vorne? Und ich fahr ja schon auf Streckenrekord oder so. Das gibt's nicht. Und so, da hat er immer nur, hat man gesehen, das hat er nicht so. War nicht so begeistert. Er hat sich nicht so richtig für mich gefreut, finde ich. Ja, also, muss ich mal so sagen.
Was bist du da dann gelaufen? Ich meine, du hast ja wirklich bis Kilometer 40 geführt.
Ja, noch unter 3 bin ich gelaufen. 2,58 oder 2,57. Aber wie gesagt, da bin ich wirklich gefahren, dass ich zum Schluss da die Straße nicht mehr erkannt habe. Ja, also das war wirklich so Selbstzerstörungsmodus. Und das war ja ein Tag, wo extrem windig war und ich bin da trotzdem, also die anderen was heißt die anderen, die Top-Leute sind so 4,40 gefahren oder langsamer und ich bin ja immer noch unter 4,30 gefahren, ja. Also Wahnsinn. Über 40er Schnitt und es war wirklich ein übler Tag.
Und vor allem in Badehose und Top und das Top.
Ja, also was ja auch sehr geil war, in dem das Führungsfahrzeug war ein Cabriolet mit der Uhr oben drauf und in dem Führungsfahrzeug saß Greg LeMond hinten drin.
Der ist er wieder.
Das angeguckt. Alter. Und dann normal war das Führungsfahrzeug ja 100, 200 Meter weg, das habe ich nicht gesehen, aber an der Wende zum Beispiel, da musste es ja früher abbiegen, ja, weil es ja nicht um die Wende rumkommt. Da, wo der Jürgen auch dann mit abgebogen ist, das eine, ja, aber egal. das musste halt früher auch abbiegen, weil ja die Wende war ja so eine aufgeblasene Gatorade-Tonne da immer. Und da habe ich das gesehen, dass der hinten drin sitzt und auch so sagte, ey, cool und so, läuft. Und dann wurde mir das erst klar, dass das Greg LeMond ist, weißt du? Alter, weißt du, das habe ich im das ist ja so, wie in der Indurain da drin sitzt, weißt du? Und der guckt, wie du da fährst. Weißt du, wie ich da gefahren bin, Mann? In den Flachpassagen beim Hilton, da war ja dann viel Schrückenwind auf dem Rückweg. Da bin ich im flachen 70 gefahren, im flachen 70. Und ich wusste es dann, ab da wusste ich auch, dass du da immer dein, ich hatte ja auch meine Sache, also mein Cola zum Trinken und mein Wasser zum Abkühlen. Ja? Also Abkühlen ist ja genauso im Endeffekt genauso wichtig wie das Trinken. Und da wusste ich, dass ich da für die Passage muss ich Wasser haben, weil da konnte ich nichts aufnehmen. Ja? Es war unmöglich. Also ich hätte halt voll bremsen müssen. Ey, du kannst mit 70 keine Radflasche greifen von einer Omi, die da steht mit einer Wasserflasche. Ja? Das ist unmöglich. Und ich meine, nach Hawaii, da hat er eh immer tagelang die Hand wehgetan von einem Flaschennehmen. Ich weiß nicht, ob Nils das bei dir auch so war.
Ja, ich war nicht so schnell.
Und auf jeden Fall... Ab da wusste ich das, da musst du Flaschen haben, weil dann geht's ja ein Scenic Point hoch und dann ist manchmal ein bisschen Gegenwind wieder. Und dann, wenn du dann kein Wasser hast, dann gehst du hoch, weil du heiß läufst einfach, ja. Und auf jeden Fall, ey, da saß LeMond drin und hat da 4,5 Stunden zugeguckt, wie ich da auf dem Highway rumfahre. Weißt du, ich meine, das musste man geben. Das war schon, das war dann nochmal so der extra Kick für mich da wirklich, mal zu fahren halt, was geht, ja.
Und hast du da irgendwann denn noch gedacht, du gewinnst das Ding, als du da dann bei Kilometer 35 noch vorne warst oder 34 oder war klar, dass Mark Allen von hinten noch kommt?
Also wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindsetting, sagt man ja heute so ein bisschen, ja, weil ich mich damit vorher überhaupt nicht beschäftigt habe. Wie gesagt, ich war ja das erste Mal da und habe geguckt, wie ist denn die Strecke überhaupt und auf was muss ich achten. Wie gesagt, wichtig war ja, dass der Holger vorher schon mal da war und hat es angeguckt und da hat er schon mal ein bisschen gesagt, im Wettkampf kannte ich ja die Strecke gar nicht. Wir sind dann immer noch mal so, ich habe ja meistens so aus Saltin-Diät vorher gemacht, ja, also 3 Tage Belastung, 3 Tage raus und dann sind wir immer noch mal bis Kauai High gefahren, eben so zum Entleeren sozusagen, also am vierten Tag vorm Rennen und es war dann immer noch mal so 110, 115 waren das Kauai High und zurück und den Rest von der Strecke oben, den kannte ich gar nicht. Dann habe ich gesagt, und wie geht's weiter? Ja, es kommen so ein paar Wellen bergan, weißt du, so wie in Lanzarote das und das Stück so ungefähr oder wie auf Teneriffa das und das und dann kommt oben so eine Gatorade-Tonne, da fährst du rum und danach gibt's Sonderverpflegung und dann geht's runter und dann kommt der Wind meistens von links und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und im Wettkampf bin ich das dann das erste Mal gefahren, 95. Also das habe ich vorher nicht angeguckt, weil wir hatten auch da nicht immer ein Auto und es war andere Zeit, ja. Und dann habe ich gesagt, der Aufwand, ja, dann auch stundenlang im Auto zu sein bei der Hitze, das ist nicht sinnvoll, wenn das nicht irgendwie, wenn die Strecke da nicht wirklich technisch anspruchsvoller, wenn das einfach ein Highway ist, dann muss ich das nicht sehen. Dann bleibe ich lieber zu Hause im Schatten, im Bett mittags und ruhe mich aus, wie jetzt da mit dem Auto ewig rumzufahren oder sowas zu machen. Ja. Das war halt so die Abwägung. Holger hat ja gemeint, da ist nichts groß, ja, da kommen dann halt die Wände irgendwann und ansonsten ist es genau wie vorher, außer dass halt so ein bisschen mehr bergan und dann bergunter geht. Ja.
Das ist geil. Also,
aber Fazit heute ist, du warst angespitzt bis... Ah, sorry, Nick.
Ich wollte nur einen Einwurf machen. Heute gibt es das Internet, wo du alles angucken kannst. Früher hast du den Holger gehabt, den du ja ein Jahr vorher hinschickst, der da startet und dir erzählt, genau, wie es ist. Also richtig, richtig geil, das zu hören.
Also was so sind so Kleinigkeiten, die früher fand ich die eigentlich total geil. Zum Beispiel hast du dir ja klar die Quali irgendwo gemacht und dann hattest du die Quali. Und dann hast du dich angemeldet dann nach dem Rennen Und dann wurdest du registriert, dann musst du auch gleich bezahlen. Das war ja damals auch so ein Ding. Hast dann Dollars besorgt, ja, oder wenn, also bist nach Lanzarote dann entweder Kreditkarte, wenn du sowas hattest, oder hast da vorher Dollars bezahlt, um das Stadtgeld zu bezahlen, oder irgendwelche Schecks. Schecks hatte ich auch nicht, oder hast dir von jemand dann so einen Scheck bestätigen lassen. So, war, ja, und dann warst du halt, und dann kam ein paar Wochen später, kam dann eine Postkarte vom Ironman Office in Hawaii. Und dann, und das war dann, da bist du an den Briefkasten und dann war irgendwann war eine, so eine Karte drin, die war aus Hawaii. Und da stand dann drauf, you are registered for Ironman World Championships Kona Oktober 18, so und so. Das war, da hast du die Postkarte gehabt, ey, guck da, Postkarte Kona, ich bin registriert, ich bin drin in dem Ding. So war, das war, da war nichts, da hast du ja im Endeffekt keinen Kontakt. Es war ja nicht möglich, mit denen irgendeinen in Kontakt zu treten. Na gut, da gab es vielleicht irgendeine Telefonnummer oder so. Englisch konnte ich auch noch nicht so richtig. Und dann, das war's dann, da hast du gesehen, okay, da kann ich ja mal gucken, ob ich einen Flug irgendwo buche, ja, weil ich bin drin im Rennen, ja. Und ich fand es auch total geil, dass du immer die Startnummer von der Vorjahresplatzierung bekommen hast, ja, dass sie das geändert haben, das ist ja auch, also totaler Mist in meinen Augen, ja. Ich meine, was nützt es einer, wenn sich einer da Weltranglistenpunkte holt beim Ironman in Dänemark oder in Schweden bei 15 Grad und Dauerregen und auf Hawaii ist dann nichts los mit dem, ja. Nee, auf Hawaii ist eben ein spezielles Rennen und dann sind halt auch die Leute vorne, die halt gut mit den Bedingungen klarkommen, ja. Und deshalb verdienst du auch da die Startnummer zu bekommen, die du im Vorjahres hattest, ja. Also als ich das erste Mal da war, da habe ich Ironman Lanzarote gewonnen mit Streckenrekord, da hatte ich halt Startnummer 31, glaube ich, ja. Und weil ich halt die frei war, da, der war letztes Jahr 31, da war, der kam nicht, da hast du halt die bekommen, ja, weil du schon was gewonnen hast. Das war so das Zugeständnis. Und dann hast du dich da, wusste, oder bei den Top-10-Nummern, da wusste ja, wenn da einer halt nicht so zugepinselt war auf dem Oberarm im Wettkampf, ja, wenn da nicht irgendwie vierstellige Nummer drauf war, und sondern wenn das zweistellig oder einstellig war, dann wusste ich, okay, der kann was, ja, weil der das sich verdient hatte, ja, das hat er nicht einfach so, weil er irgendwo in Timbuktu was gewonnen hat, hat er da Startnummer 5 gekriegt. Nee, der hat die Nummer 5, weil der Fünfter war schon hier. Ja. Und das finde ich halt total gut. Das ist auch wirklich eine Anerkennung, was auch war, zum Beispiel als der Allen nicht mehr kam und als Sieger, dann hat die Paula Newby-Fraser, die Frauen hatten da ab Startnummer 50 dann die Nummern, dann hat Paula Newby-Fraser die 1 bekommen, ja. Weil sie
stimmt,
halt,
ja, das war cool.
Ja, das war cool. Ist auch eine Anerkennung, weil die halt da schon x-mal gewonnen hatte, hat sie halt, und dann stand halt ihr Fahrrad bei den Männern vorne, ja. Ich meine, das war eh geil, also als der Christoph Mauch da, der Schweizer, der war ja auch wirklich gut, das erste Mal war, hat er, glaube ich, 1100 noch irgendwas bekommen, dann steht das Fahrrad halt ganz hinten. Und was auch da sehr geil war, unsere Fahrräder standen ja so ganz vorne, da wo der Schwimmausstieg war. Und da war halt nichts da mit gleichem Weg. Da bist du halt raus, hast deinen Helm geholt und dann bist du direkt ins Fahrrad. Da war noch ein Helfer da, der hat ja dein Fahrrad aus dem Ständer raus und hingestellt und du durftest in der Wechselzone dann Rad fahren. Also durftest...
Ach stimmt, du bist...
Wir durften direkt losfahren vom Radständer, ja. Wenn du halt... Die Wechselzone ist ja da eine Sackgasse auf dem Pier. Und die anderen kamen aus dem Schwimmen raus, mussten dann ganz nach Christoph Mauch, da das Jahr, der musste halt, der ist Profi gestartet, hat 1000 irgendwas gehabt. Er musste halt ganz nach hinten aufs Pier sein Fahrrad holen und nach vorne und dann erst losfahren, ja. Und wir sind halt rausgekommen. Das hat 2-3 Minuten gekostet oder so, ja. Wir sind halt rausgekommen, bist du draufgesprungen. Das war ja das eine Jahr, wo der Helfer wollte, glaube ich, dem Jürgen den Helm geben und der Verschluss war aber zu, weil der Jürgen ja Angst hatte, dass er irgendjemand was an sein Fahrrad schraubt. Der Helfer hat gedacht, ja, der Helm geht gar nicht ab. Und dann hat er mal richtig dran gezogen und dann war das halt die Gurte da nicht gesichert. Ja. Ich habe das immer dann mit Sekundenkleber gemacht oder mit Sicherheitsnadel, dass dann die Gurte auch nicht aufgeht. Und dann hat er halt den Verschluss mit rausgezogen sozusagen. Und dann war das diese Story, Helmet, ja, weil der Helmverschluss weg war. Der ist dann runtergefallen, irgendwie zwischen Radständer und dann war der Verschluss weg. Und dann war halt klar, so konnte er natürlich nicht losfahren. Das war ja diese Story da. Helmet.
Hands off, genau. Und 96 hast du dann aber, da hast du dann gesagt, so jetzt will ich das Ding gewinnen und hast da dann, das war so dein Jahr, wo du am meisten trainiert hast und wo du ja genau. eigentlich beim Ironman Kanada war ja auch vermutlich ja. mit Hawaii eins dein, also vielleicht sogar hast du gesagt, besseres Rennen als 97 dann, weil du einfach, der Streckenrekord, der hat ja auch ewig Bestand gehabt, den Pendleton damals, oder?
Der steht noch, ja. Ist keiner, bisher war niemand schneller auf der Strecke. Also das war schon echt ein perverses Jahr, muss man wirklich sagen. Ja, also ich habe dann sehr viel trainiert, war dann halt auch viel auf dem Kanaren wieder, wie immer. Und dann war aber schon auch im April, Mai, weiß ich noch, da war eben das Wetter, also vor Rodan, das war immer dann Rot-Hawaii. Ich glaube, das habe ich 8 Jahre in Folge gemacht, weil halt es wichtig war. Und habe dann immer im Frühjahr noch zusätzlich ab und zu mal ein Rennen gemacht, Australien oder Neuseeland. Aber eigentlich Rot-Hawaii war fast gesetzt. Es gab ja auch nicht so viel Auswahl. Und da war das Wetter dann immer schlecht noch da im Mai gerade so, wo ich halt noch sehr viel gemacht habe. Und dann hatte ich ja die Gürtelrose, konnte ich rot nicht starten. Habe das eben im Fernsehen gesehen, wie der Lothar unter 8 Stunden macht. Ging es mir besser, dann ist die Kurzdistanz-Nationalmannschaft, da war ich ja noch bei der Bundeswehr bis zum Sommer 96, und die ist dann in die Höhe nach St. Moritz gegangen. Und dann bei der Gürtelrose habe ich ja dann auch weiter trainiert, ja, also da durfte ich einfach halt nur ganz locker. Ich hatte den besten Sportarzt, den es in Deutschland wahrscheinlich gibt, hatte ich, ja, den Dr. Hohenger in Freiburg, der sitzt in einer anderen Klinik. Der hatte, glaube ich, 4 oder 5 Fachärzte, also Sportmedizin, Kardiologie, innere Medizin noch. Also der hat mehrere Fachärzte gemacht und der kannte mich halt, weil ich da schon im Landeskader Baden-Württemberg war, mal schon zur Untersuchung da. Also er kannte mich von Anfang an. Und der hat halt, weil jeder, ich war halt erstmal so beim Arzt wegen der Gürtelrose, und die haben mir gesagt, um Gottes Willen halt, was haben sie denn gemacht, dass sie eine Gürtelrose haben in dem Alter? Und dann habe ich gesagt, ja, mache halt da schon regelmäßig Sport im Freien und so. Und habe gesagt, um Gottes Willen erstmal Pause und nichts machen. Und wenn das kann chronisch werden, dann geht die Entzündung nicht mehr zurück. Und ich hatte das im Gesicht, Gürtelrose. Also das war der Trigemius-Nerv. Und dann kannst du, wenn das bleibt, ich habe ja auch überlegt, die Rot zu starten. Wenn die Entzündung kann dann chronisch werden und dann kannst du auch Gesichtslähmung bekommen. Also weil der Scheiße. Nerv dann dauerhaft geschädigt ist. Und dann habe ich gedacht, gut, im Gesicht ist dann vielleicht doch ein bisschen krass, sonst wäre ich wahrscheinlich gestartet. Aber im Gesicht wäre schon ein bisschen blöd, wenn das ein bisschen hängt oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, das lassen wir mal. Also, und dann habe ich es halt im Fernsehen gesehen, dass der Lothar unter 8 macht. Und dann war ich halt echt so ein bisschen, echt auf ein bisschen angespitzt, ja, ein bisschen auf Aggro schon. Und wie gesagt, dann ist die Nationalmannschaft. Kurzdistanz nach St. Moritz, da war dann auch EM oder WM irgendwie im Sommer. Und da hat mich der Bundestrainer damals, der Steffen Groß, hat gesagt, komm doch mit, du musst ja nicht so viel trainieren und du gehst einfach mit in die Höhe und machst dann ruhig und guckst einfach, wie es geht. Und ich sage, okay, bevor ich da zu Hause rumgammel, gehe ich da mit. Und das war natürlich super. Dann habe ich meistens mit den Frauen da trainiert, gell? Was man ja auch, gut, was ja jetzt, was man halt...
gefallen.
Damals auch nicht so öffentlich sagen wollte, sage ich mal. Ja, also klar, das war trotzdem eine schöne Sache und habe also wirklich ruhiger trainiert jetzt für meine Verhältnisse und war aber dann wochenlang in der Höhe und habe mich dann entschieden, halt noch Kanada zu machen, um einfach zu sehen, wie es läuft. Und sag mal, das war dann halt auch eine Möglichkeit, mal nicht nur Rot-Hawaii zu machen, sondern auch mal ein anderes Rennen, ne? Und als ich dann nach Kanada, das war dann so Ende August, das habe ich auch nur gemacht, weil Hawaii in dem Jahr auch sehr spät war. Das war ja immer noch nach dem Vollmond. Hawaii, also der Vollmond, das Wochenende am nächsten am Vollmond, weil da das Wetter tendenziell oder die Wellen auch besser sind. Es war erst Ende Oktober Hawaii, ich glaube am 26. war es. Und dann habe ich gedacht, okay, da kannst du Ende August noch starten in Kanada. Und dann, wo ich da angereist bin, wusste ich überhaupt nicht, ob das was wird oder nichts wird, weil ich eigentlich durch die Höhe auch eigentlich nichts Hartes, Schnelles trainiert habe. Ja, vorher bin ich halt immer meistens am Wochenende mal 120 auf Zug gefahren und draufgelaufen eine Stunde oder so eine 20, um einfach mal so Wettkampfgeschwindigkeit zu testen. Das habe ich da überhaupt nicht gemacht. Und auch in Kanada, klar, nach der Reise, ich war auch bloß ein paar Tage vorher da, bin ich halt bloß so ein bisschen spazieren gefahren. Und dann, gut, schwimmen war da auch kalt und ein bisschen wellig und so, das ist ein relativ großer See. Und dann bin ich rausgekommen und bin aufs Rad gestiegen. Und dann nach 3 Umdrehungen, da wusste ich, was Sache ist. Und zwar, dass ich halt Gottes perverse Beine hatte. Ja, ich habe als nach hinten geguckt, da war ich noch so mit Grip Shift, da habe ich geschaltet, da habe ich gesagt, das scheiß Ding, das klemmt, das ist hin. Da habe ich beim Fahren so nach hinten geguckt, habe ich gesehen, naja, da ist ja schon das 12er drauf. Ja, da gab's ja noch kein 11er. Da habe ich gesagt, okay, da ist schon 56, 12 drauf, das mehr geht halt nicht. Ja, also das war wirklich, ich meine, die Strecke, da fährst du erst das Tal hinter, dann fährst du den Richterpass hoch, da geht es 11 Kilometer einen Pass hoch und dann fährst du runter in den Seitental und dann fährst du zurück in das Okanagan-Tal, da geht es nochmal 7 Kilometer hoch zum Yellow Lake. Also das ist praktisch eine Strecke wie in Österreich irgendwie. Und da war der Streckenrekord, ich glaube, 4,45 oder irgendwas. Da bin ich unter 4,30 gefahren, also 40er Schnitt auf der Strecke. Und bin dann noch irgendwie knapp über 2,50 draufgelaufen. Ja. Also da hatte ich, glaube, da war der Peter Reed am Start, ja, der jetzt auch, der dann Hawaii auch 2-3 Mal gewonnen hat. Der war, glaube, 20 Minuten nach mir oder so im Ziel oder so. Also der hat dann.
Und der war Kanadier, das war Heimrennen für ihn.
Ja, war Heimding für ihn, große Vorbereitung, Hawaii und so weiter, ja. Das wie für uns rot. Und wie gesagt, ich glaube, den Strecken, der war 8:30 oder so irgendwas. Ich glaube sogar vom Ray Browning oder so. Und da habe ich ja dann 8:09 gemacht, ja, also auf der Strecke. Und das da waren dann, und der Peter Reed hat, glaube ich, um 8:30 gemacht. Also wirklich gutes Rennen, aber halt, da gibt es auch NBC-Interview da beim Radfahren von Peter Reed. Da sagen sie, und wie läuft's? Und ich sage, eigentlich super, ja, ich bin auf Streckenrekordkurs und so, aber ich bin halt eine Viertelstunde hinten dran oder so. Und da hat er noch gesagt, frag mal vorne, was der Cyborg so macht da vorne, ja. How is the Cyborg doing in the front, ja. Das war so, das habe ich auch nachträglich dann irgendwann mal auf NBC gesehen.
Geil.
Das war ziemlich geil.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Auf jeden Fall, in dem Jahr bin ich dann trotz Gürtelrose mehr wie 22.000 Kilometer Rad gefahren und vor allem bin ich 4.700 knapp gerannt. Mit dem Ironman drin und mit Gürtelrose. Das sind praktisch, das heißt, ich bin von Januar bis Rot, bis zur Gürtelrose, bin ich immer 100er Wochen im Schnitt gerannt. Und dann Gürtelrose Pause, Höhe bin ich auch weniger gerannt, dann die Ironman und dann war es trotzdem noch bis Oktober 100er Schnitt 100, ja. Also nach Kanada, da rennst du erstmal eine Woche gar nicht oder vielleicht mal nach 6-8 Tagen 5 Kilometer oder so oder 10 und dann war es noch 100er Schnitt fast, also 52 Wochen, 4.700 und nach Hawaii habe ich auch 4-6 Wochen locker gemacht. Und dann waren es am Jahresende 4.700 Laufkilometer. Ja.
Also sprich, du bist eigentlich in den Trainingswochen immer so 120 bis 125
Kilometer. Ja, also eigentlich im Frühjahr bin ich immer 100er Wochen gelaufen. Da war ich noch beim Bund bis zum Sommer. Und das letzte halbe Jahr war mal in Saarbrücken. Da hat der Steffen Große das ja, weil er da gewohnt hat im Saarland, da sind wir dann von Warndorf nach Saarbrücken, wo die ja heute noch sind. Und da kannte ich die Strecken gar nicht. Da musste ich mir erstmal so eine 15, 17, ich glaube eine 17er Runde hatte ich dann mal, wo man gut laufen kann. Und ich bin nicht dann morgens gelaufen, dann bin ich schwimmen gegangen, gepumpt und Radfahren ging nicht immer wegen Wetter. Und dann bin ich dir abends halt nochmal die 17 gelaufen. Ja. Und das habe ich halt dann, das habe ich wochenlang gemacht, wochenlang. Da hatte ich mal, ich glaube in 6 Tagen hatte ich mal 180 Kilometer, weil ich halt morgens irgendwie die 15, 17 gelaufen bin, mittags nochmal, morgens dann mittags. Und alles nur so Grundlagending, ja. Und also das war schon, das kannst du auch nicht ewig machen, ja, sowas. Also auch vom, nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf. Das war schon, und da habe ich halt nur das Essen geplant und geschlafen oder so. Und sonst habe ich eigentlich gar nichts gemacht, ja. Also es war, wie gesagt, das kannst du nicht, wenn das dann 97 oder 98 nicht geklappt hätte, das kannst du nicht unbegrenzt weitermachen. Also, oder du bist dann geschädigt hinterher irgendwie. Also das war schon.
Aber wie viel war das denn dann stundenmäßig so die Wochen? Da hast du ja schon irgendwie 35, 40 Stunden hast du ja gemacht, also, oder?
Die Legende, und das ist oder ist halt keine Legende, die Legende ist, also der meiste Wochenumfang ist 56 Stunden. Und mit dem Holger auf Teneriffa. Allerdings muss man ja sagen, ja, also wir haben schon hart trainiert, aber wir waren auch nicht blöd, ja. Also das war im Februar und halt, das heißt vom Hauptwettkampf Rot erstmal weit entfernt, ja. Also wir wollten auch, es war im Endeffekt auch so, dass wir selber die Grenze, ausloten wollen. Zum Beispiel habe ich auch, gut, das klingt jetzt natürlich für wenn jetzt ein Hobbysportler Hawaii macht, dann muss er erstmal 180 Kilometer Rad fahren können, ohne dass er da runterfällt, also ohne dass er da im Unterzucker irgendwie stecken bleibt oder so. Ja. Es muss, aber bei uns war es ja so, 180 war jetzt nicht das Ding, es geht nur um die Geschwindigkeit. Ja. Wie schnell kann ich 180 fahren? Und dann ist die Frage, was trainiere ich dort, damit ich das eben so schnell wie möglich fahren kann? Wir haben ja auch überlegt, 250 zu fahren, 280, 300 Kilometer, aber das hat sich als nicht sinnvoll erwiesen. Wir haben das auch getestet auf Mallorca. Und wenn du, also meine Auffassung ist, wenn du mehr wie 210 fährst, dann brauchst du schon 2-3 Tage zum Erholen. Und vor allem kannst du dann kaum noch ordentliches Lauftraining machen, zusätzlich. Ja? Ja. Wenn du so bis 200, 210, 180 fährst, dann kannst du schon noch auch was drauflaufen, ja. Und aber wenn du dann, sagen wir, 250 fährst, also 7 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden oder irgend sowas, dann kannst du nicht, und dann vor allem brauchst du immer dann Tage, um dich zu erholen. Und wenn du dann 2-3 Tage pausieren musst oder erholen musst, dann hast du ja im Endeffekt auch nicht mehr Umfang trainiert. Ja? Also das geht dann einfach nicht mehr, ja, klar. Und um das, sagen wir mal, auch auszutesten, was macht denn überhaupt noch Sinn oder was ist dann einfach Schwachsinn, das zu machen, ja. Da haben wir halt eben so eine Woche gemacht auf Teneriffa. Sind wir auf Teneriffa, also da haben die Radrunden um die 4000 Höhenmeter, ja, also weil ja. Da sind wir gefahren, 1400 Radkilometer in einer Woche, also 200er Schnitt auf Teneriffa, auf Mallorca, Alter. Also auf Mallorca, wenn du gutes Wetter hast, ist es ja, sag ich mal, und du bist eine gute Gruppe, ist es nicht so dramatisch, aber das heißt halt 3.800 bis 4.500 Höhenmeter am Tag. Da sind wir gefahren, 200, 200, 200, 160, das war dann die Entlastung, hoho. Und dann 200, 200 und dann war, und das ging, das war ja auch so, das ging ja nur Montag bis Sonntag, du könntest nicht Mittwoch machen. Das war so das ungeschriebene Gesetz, Woche ist nur Montag, Sonntag, ja. Und dann sind wir das so gefahren und dann war halt Samstagabend und wir hatten halt 1200 Kilometer und dann haben wir 1160 Kilometer und dann haben wir uns halt angeguckt und eigentlich nichts groß gesagt. Es war eigentlich klar, dass wir Sonntag 240 fahren, ja, weil sonst gibt es ja keine runde Sache, ja. Also, und dann war halt nur die Frage, wo fährst du lang? Und es war wirklich so, dass wir losgefahren sind, wo es hell war und wir haben es dann. Du musst ja, da musst du ja dann schon stoppen und einmal trinken und so. Also es geht ja lang und gerade mit den Höhen. Also wir sind ja schon echt auf Zug gefahren, aber mehr wie 26 Schnitt oder 27 ist eigentlich nicht möglich. Also TG hoch sind wir fast die ganze Zeit 300 Watt gefahren. Ja. Und also es ist aber nicht möglich, da noch schneller vom Schnitt zu fahren eigentlich.
Wo habt ihr dann noch Schwimmen und Laufen untergebracht?
Und dann sind wir auch noch ein bisschen gelaufen. Das waren Radfahren waren 53 Stunden die Woche. Und dann sind wir noch gelaufen, geschwommen sind wir dann gar nicht. Ich habe dann immer Zugseil dabei. Das ging auch nicht mit den Öffnungszeiten. Also, weil wenn wir dann zurückkamen, dann konnte es da nicht, weil da wird es früh dunkel und es war Freibaden, die hatten kein Flutlicht und so. Das ging dann einfach nicht mehr, ja. Und im Meer schwimmen im Februar, das wollten wir da auch nicht. Und ich sage, das war wenig, wie auf Hawaii, wenig Dämmerung, um 6 oder 6:30 ist dann stockdunkel und dann, wie gesagt, wir sind dann gerade noch so vor der Dunkelheit zurückgekommen ist und dann, ich glaube, Montag sind wir gar nicht aufgestanden. auch nicht zum Frühstück oder so. Wir hatten uns schon was aufs Zimmer da, Also kein Apartment, einfach nur Kekse, Cola und so Zeug. Und wir sind dann, glaube ich, Montag sind wir nicht aufgestanden. Also es wäre wahrscheinlich auch gar nicht richtig gegangen, aber wir sind dann gar nicht aufgestanden. Groß, wir sind einfach nur im Bett gelegen, ganzen Tag. Und dann wussten wir, okay, das ist jetzt die Grenze, ja, mehr kann man nicht machen. Und dann war ich, sind wir dann auch abgereist dann, haben wir das Fahrrad eingepackt, hat ja auch dann keinen großen Sinn mehr gemacht. Und dann bin ich, glaube ich, 3 Wochen gar null Rad gefahren. Und dann war ja immer noch im März, war ja immer noch relativ, also nur gerannt und geschwommen, also schon trainiert. Also bin ich halt wieder 100er Wochen gelaufen und halt 30 Kilometer geschwommen oder so. Und dann war dann so Ende März das Wetter ein bisschen besser, war mal so 15 Grad, 18 Grad. Und dann habe ich das Fahrrad rausgeholt, habe lange Klamotten angehabt und bin dann in der Rheinebene flach gefahren. Und dann bin ich, glaube so 70, 80, 90 Kilometer gefahren, 35er Schnitt und hat, glaube ich, unter 120, ich glaube so 115 Puls im Schnitt, ja, im Oberlenker, mit dem Rennrad. Und dann wusste ich, okay, jetzt 3 Wochen dauert es, dann wirkt es, ja, vorher.
Vorher kommt
und das war, da hast du, also wie die Amis da halt sagen, no chain, ja, also ich weiß nicht, da gibt es ja diese Story von Paris-Roubaix, wo der Hincapi fährt und fährt in der Spitzengruppe und ist da dabei, das Ding zu gewinnen, ja, also fährt ganz vorne übers Pflaster da und dann ruft der Materialwagen, sagt, hey, ich brauche Material, und dann sagen die, oh scheiße, der ist vorne drin und hat Probleme mit Material, scheiße, wenn der da raus, da bist du ja weg, ja, wenn du dann vorne dann rausfällst, dann kommst du ja nie mehr daran. Und dann hat er gesagt, ja, ich brauche Material, ja, hast du einen Platten oder ist was kaputt? Nee, ich will nur checken, ob die Kette drauf ist, because it's going so easy, ja. Also, und dann war das, und seitdem war das so, wenn es gut läuft, haben die immer, wenn losgefahren, und dann haben die mir nur gesagt, no chain. Es fühlt sich so an, als wäre gar keine Kette drauf, ja. So, es geht so geil, dass es fühlt sich an, als wäre gar keine Kette auf dem Rad drauf. Ja. Das war immer so, und das war halt dann eben nach Teneriffa dann so, ey, no chain. Ich spüre gar nichts, ja. Ich fahre da und da guckst du auf den Tacho und denkst, da ist 26 Zoll eingestellt, dabei ist 28 oder irgend sowas,
da haben wir den Titel vom Podcast.
Ja, No Chain.
No Chain.
Ich weiß auch schon, was bei Nils Athleten auf dem nächsten Trainingslager im März draufsteht. 200er Tage, 7 Tage, 3 Wochen Erholung und dann Wettkampf.
Ja, aber so habe ich im Endeffekt, ich meine, man muss ja mal sehen, als ich das erste Mal auf Hawaii war, es gab niemand, den ich fragen konnte. Wir hatten in Baden-Württemberg im Landeskader einen Gerhard Wachter. Das war der einzige Mensch, den ich da bis dahin kannte, der beim Hawaii Ironman teilgenommen hat. Und der hat da irgendwie 10, 11 Stunden gemacht. Und wir wollten da irgendwie 8,5 Stunden machen. Also es war, du konntest niemanden fragen. Ja? Heute ist ja in jedem Verein ist einer, der schon mal Arcada Hawaii gestartet ist, der weiß, okay, da musst du aufpassen mit dem Trinken oder sonst kriegst du Durchfall. Es gab niemand. Ich habe keinen, also nur den Gerhard gekannt, der überhaupt mal da war. Es gab keinen, den du fragen konntest. Ja, was trainierst du denn jetzt die letzten 2 Wochen vor Kona? Es gab kein Buch, es gab kein Internet, du konntest keinen fragen. Und durch diese Trainingsgeschichten hast du dann rausgefunden, weißt, wenn ich jetzt im September eben Teneriffa mache, wie lange vorher muss ich denn da rausgehen, damit ich da nicht so komplett zerstört in Kona anreise? Ja, du konntest niemand fragen. Ja, es gab keinen Coach Nils, der schon 10-mal da war, den du da fragen könntest, hey, wann nehmen wir denn da mal raus, wann machen wir denn da mal locker, sondern es war einfach so probieren und wie gesagt hart trainieren, aber nicht dumm sein, ja, nicht irgendwie gut, das hat auch nicht immer funktioniert, ja, aber nicht immer gegen die Wand fahren, ja, sondern hart trainieren. Klar, du musst besser sein, wenn du das Gleiche trainierst wie die anderen, kannst du auch nicht unbedingt besser sein. Du musst schon hart trainieren, damit du besser bist wie die anderen, aber halt auch keine Sachen machen, die schwach sind, also wie jetzt jeden Tag 300 fahren und dann erholst dich eben gar nicht mehr oder so, ja. Also es muss schon irgendwo, und du musst natürlich, man muss das sagen, du musst es auch das Niveau haben, ja. Ich meine, Nils weiß ja da Bescheid auch, du musst es ja auch aufbauen. Wir haben ja da schon bei der Kurzdistanz durch den Steffen Große, haben ja schon brutale Laufprogramme gemacht, ja. Also die Trainingslager waren ja noch abartiger wie das, was wir dann trainiert haben, ja. Und vor allem war das vom
schön immer die El Cuchillo-Runde und dann runter nach Soho attackiert, bergab.
Das war ja, also das mit dem Kurzdistanzkader, das war eigentlich viel der viel größere Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Ich bin ja mal auf Lanzarote mehr als 50 Kilometer die Woche geschwommen, ja. Und,
war das mit Hetzer am Beckenrand, oder?
Ja, nee, mit, shit, wie hieß er? Nee, das war noch vor Hetzer, Gott sei Dank. Aber da gibt's ja auch Geschichten, ne? Hetzer, die Schulter und so. Ja, geht schon. Hetzer, ich kann sie nicht mehr anheben, ich krieg sie nicht aus dem Becken. Ja, Thomas, geht schon. Herr Hetzer, was kommt als nächstes? Ja, jetzt schwimmen wir noch 5x800. Herr Hetzer, ich kann sie nicht heben. Ja, geht schon. Herr Hetzer, ich will raus. Nee, Thomas, geht schon. Jetzt 5x800. Schwimmst mal die 5x800 und dann schauen wir mal, ja. Und dann das Problem war, also nicht bei Stefan, also bei Hetzer bin ich nicht viel geschwommen. Gott sei Dank vielleicht, weiß nicht, oder vielleicht, weil er aber vorher die Programme, wo wir da geschwommen sind, das war nicht zielführend, ja. Also ich habe jetzt auch als Schwimmtrainer gearbeitet. Ich meine, man muss dazu sagen, das Becken war da oft, also das war mal ja Januar, Februar, März war man da oft mit der DTU, das Becken hatte ja auch oft nur 22, 23, 24 Grad und wir durften nicht mit Neo schwimmen wegen der Wasserlage und dann mussten wir morgens um 7 vorm Frühstück rein, also wo es gerade hell wurde, sind wir dann rein und da war die Lufttemperatur vielleicht 15 Grad und dann sind wir da 5-6 Kilometer geschwommen, dann zum Frühstück, da hast du alles, auf dem Zimmer hast du alles angezogen, was du hattest, ja, wir hatten jetzt 2 Trainingsanzüge an. Und da gab es ja noch diese Arena, Nikolaus-Mendel da, ja, da hast du alles an und hast dann Tee gemacht auf dem Zimmer und saß dann mit der Teetasse da und hast wieder, und dann bist du ja noch 140 Kilometer die Woche gerannt und mit so einem Spezial-Tempo-Programm, das war richtig gut, ja, vom Steffen Große, das hat uns richtig nach vorne geschossen und dann bist du nochmal rein, bist nochmal, und das hätte war, wir hatten ja dann einen Spezialtrainer in der Disziplin, also wie Ahlemann hieß er, Günther Ahlemann. Und wir hatten ja Spezialtrainer in den Disziplinen, aber trotzdem war es irgendwie nicht abgestimmt. Ja, da einmal, das war total pervers. Das war wirklich pervers. Also es war wirklich, also wenn wir das nicht freiwillig gemacht hätten, oder gut, ich musste es ja machen, weil ich bei der Bundeswehr war, dann Sportförderung wurde ich ja extra freigestellt für diese Maloch. Das wäre Folter gewesen, das wäre gegen die Menschenrechte. Also das war wirklich, also wir sind dann zum Beispiel, war jetzt einmal die Woche war meistens 10x1000 auf der Bahn. Also 10x1000 heißt, du läufst 5 Kilometer in der Lagune ein, kommst zurück, machst selbstständig Lauf-ABC, machst Steigerungsläufe und wenn dann steht 10x1000, 10 Uhr, dann bist du 5 Kilometer eingelaufen, hast Lauf-ABC gemacht, hast Steigerungsläufe gemacht und stehst um 10 Uhr fertig mit der Uhr an der Startlinie und für die 10x1000. Und um 10 Uhr ist statt, nicht um 10 Uhr 1 oder um 10 Uhr 3, um 10 Uhr ist statt 10x1000. Ja? Und da bist du da eingelaufen, aufgewärmt, Lauf-ABC und so. Dann läufst du die 10x1000 und danach läufst du selbstständig 5 Kilometer locker. Und am Abend läufst du eben die El Cuchillo 17 Kilometer Runde über den Berg um zur GA1 Nachbereitung, was aber nie der Fall war, weil dann kam als Lothar und sagt, ey, also ich habe gehört, heute Abend gibt es 2 Startplätze für die EM im Sommer. Und dann gleich Holger natürlich, ach was, echt? Und so, ja, doch, habe ich auch. Und dann Ralf halt, Eckert, ja, das habe ich auch gehört. Und da war ja klar, ja. Ging's los, La Santa, ja, schönes Wetter heute, ja, und dann ab La Santa Village geht's ja dann berghoch nach El Cuchillo Und ab dann war schon, ja, da hatte ich halt schon 175 Puls auf der Uhr. Und das, ich meine, das ist eine Runde mit, ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter das hat. Also, und dann sind wir die abends GH1 Nachbereitung irgendwie, hast du einen 340er Schnitt gehabt bei einer Runde, wo du teilweise 6, 8, 10% bergan läufst, ja.
Und also, nach den 10 mal 1000, die in, was weiß ich, 3 Minuten ja, gelaufen seid.
Dann, ja, eben, dann war mal 10 mal 1000, kam man dann um 1 oder so zum Schwimmtraining und dann war halt irgendwie so 2000 Meter, so rechter Arm, linker Arm und so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müsste es ja mal langsam losgehen. Also jetzt sind wir eingeschwommen, ja. Und dann hat der Alemann gesagt, ja, 3000 Meter Test. Ne, 5 glaube ich, oder sogar 5000 Meter Test. Ich sage, Herr Alemann, wir sind gerade 10 mal 1000 auf der Bahn gerannt. Also jetzt beim besten Willen ist Test. Und dann sind wir ja oft zur Kette geschwommen, ja. Ich meine, da hat wirklich, und das Wasser 22 Grad oder so, da waren wir echt dünn und so, da hast du blaue Lippen gehabt, nach dem Einschwimmen schon, ja, ohne Neo. Und dann nach den 10 mal 1000 warst du sowieso leer, ja. Also, da bist du noch kurz am Supermarkt vorbei und hast noch eine Tüte Gummibärchen rein, dass du mit ein bisschen Zucker noch hast oder so, ja. Und Liter Cola schon schätzt du, das gar nicht. Und dann haben wir immer so Kette gemacht. Da hat wirklich niemand Bock gehabt. Also nicht mal Eckart oder Lothar hat da irgendwie Bock gehabt. Und dann sind wir immer so zugeschwommen. Also da haben wir immer 200 Meter vorne und dann war das also praktisch wie so ein Vierer beim Radfahren. Ja. Dann bist du nach 200 Meter bist du nach der Wende auf die Bahnmitte geschwommen oder nach links. Und dann ist der Zug vorbei und dann bist du hinten rein, wie beim Radfahren, so ein belgischer Kreisel. Und das Groteske war, Es war wirklich irre. Und dann bist du es halt runtergeschwommen. Ja, 3000 waren dann so 40 Minuten, 20 Minuten Schnitt. Das hätte ich allein gar nicht geschafft zu der Zeit, glaube ich. Aber und dann hast du halt angeschlagen, 39, 40, 39, 41, 39, 43, 39, 45. Ja klar, ist halt die Kette dann so angekommen. Ja. Da hat er das halt ernsthaft als Zeit aufgeschrieben, ja. Und dann die Woche später kam der halt, letzte Woche bist du ja 39, 42 geschwommen, jetzt musst du mal gucken, dass du vielleicht unter 39 kommst oder so. Das hat, wie gesagt, weißt du, da wolltest du dann eigentlich sagen, hey, Alter, wir sind in der Kette geschwommen, ja, weißt du, Mannschaftszeitfahren im Schwimmen und das ist ja keine Zeit, also es ist ja keine echte Zeit von mir oder so. Also,
und das Krasse ist ja, da wart ihr ja wirklich Anfang 20, ne? Da wart ihr wirklich so 22, 23 Jahre alt.
Gab es Abschlussbesprechung und dann war das so, ja, wir sind jetzt da waren wir 3 Wochen dort und da bin ich 150 Kilometer, über 150 Kilometer in 3 Wochen geschwommen, ja. Und dann war das am Ende vom Trainingslager. Ja, wir haben jetzt 150 Kilo gemacht in 3 Wochen. Und davon waren 73% im GA1 und 22% im GA2 und 5% Schnelligkeit und so. Ey, also ehrlich, das ist ein Schwachsinn. Das war 98% GA1, weil du gar nicht schwimmen konntest, ja, weil du so... Du konntest kaum morgens die Tasse halten beim Frühstück, ja. Wir sind zu Hause 20 Kilometer geschwommen und dann bist du dann 50 die Woche und bist noch 140 gerannt und im Februar oder so, ja. Also nach der Winterpause. Und dann das Schlimme war, dann bist du nach Hause gekommen, dann konnte ich so 3, 4 Wochen gar nicht schwimmen eigentlich. Also wie Arsch mit Eimer, ja. Und dann wurde es langsam besser. Und dann bin ich genauso schnell geschwommen, wie ich vorher geschwommen bin. Das war eigentlich das Perverse, weil das waren Programme. Einschwimmen, 1000 Meter selbstständig einschwimmen, 4x1500 Steigerung, 400 Meter ausschwimmen.
Also spannend. Sehr, sehr spannend.
Und einschwimmen,
aber was,
10x400 ausschwimmen. Ey, und, weißt du, nur solche Sachen. Morgen zum 7 bei 22 Grad Wassertemperatur, weißt du? Ey, das war wirklich Hölle, ja. Das war wirklich auch vom Kopf her belastend, weil du musst, jetzt frierst du wieder und dann bist du echt teilweise in schlechtes Wetter. Wenn Sonne war, hast du dich immer ein bisschen in die Sonne, ansonsten bist du als teilweise, wenn es schlechtes Wetter war, bist du den ganzen Tag überhaupt nicht mehr warm geworden, ja. Also es war wirklich heftig und vor allem war das nicht wirklich zielführend da. Das Laufen schon, ja. Das Laufen war super, aber das Schwimmen war wirklich voll für den Arsch, ja. Also wirklich.
Das Witzige ist, wir sind ja große Fans des Samstagstalks von Lothar. Ich weiß nicht, ob du das auch ab und zu mal hörst auf Instagram. Und was mich noch interessieren würde, weil da hat er wirklich irgendwann im, es war so August, da hat er gesagt, ich verstehe nicht, warum die Athleten, die Hawaii gewinnen wollen, nicht mal den Thomas fragen, wie man Hawaii gewinnt, weil es wahrscheinlich keiner so gut weiß in Deutschland wie Hell on Wheels. Wenn jetzt so ein Mika Not oder Freddy Funk würde ankommen und würde sagen, Thomas, trainierst du mich für einen Hawaii-Sieg? Würdest du dir das zutrauen? So mit dem ganzen Know-how, was jetzt herrscht und
hier. Ganz ehrlich, also ich weiß schon, wie es geht. Klar, der Athlet muss natürlich motiviert sein und talentiert auch natürlich. Aber ich denke, was ich im Endeffekt ist es so ein bisschen wie Fares beim Patrick Lange, ja. Also, und weil Fares ist ja, da bin ich ja Hightech gegen Fares, ja. Fares ist wirklich so mit Blatt und Ding. Und es geht halt, ja. Da brauchst du im Endeffekt fast, also vielleicht ein Pulsmesser, aber mehr brauchst du eigentlich nicht, ja. Und da bin ich davon überzeugt, dass du auch jetzt noch Hawaii gewinnen kannst, wenn du nur ein Pulsmesser hast, ohne alles andere. Bin ich 100% davon überzeugt, ja. Und das ist total viel Erfahrung und halt auch die Fehler, die du machst und die dein Athlet dann natürlich im Normalfall nicht mehr macht, weil du weißt, wie ich vorhin erzählt habe, dass du dann zum Beispiel bei der Rückfahrt auf dem Scenic Point, dass du da Wasser haben musst. Ja, weil das ein thermisches Problem ist, wenn du am Ende den Scenic Point hochfährst. Da musst du eine extra Wasserflasche haben, die dann über die ins Genick schüttest oder über die Oberschenkel, damit du da dann eben nicht überheizt. Morgens beim Losfahren ist ja meist noch relativ kühl, ja. Und die Hitze wird dann immer mehr und mehr das Problem und nicht so sehr das Trinken, ja. Trinken musst du vorher auch schon viel, damit schon genug drin ist. Das nützt ja nichts, wenn du da mit irgendwelchen elektronischen Zeug, das musst du halt wissen und musst es dann machen, ja. Da nützt dir die ganze Elektronik, die Schnickschnack, nützt dir da nichts, ja. Es gibt schon Sachen, die dir helfen können. Was ich zum Beispiel super fand, Polar hatte früher eine Uhr, die Herzfrequenzvarianz direkt angezeigt hat auf dem Display wie den Puls. Und das war nämlich super, weil gerade wenn du viel Umfang machst, dann geht der Puls immer tiefer, aber du bist trotzdem platt. Ja, da denkst du, ja, ich hatte ja Ruhepuls 32, 33 morgens, ja. Und da denkst du, ja, super, aber trotzdem bist du kaputt, ja. Und aber die Varianz, die zeigt dann an, die ist dann eben sehr niedrig, ja, was dann schlecht ist in dem Fall. Und die Varianz zeigt ja eben, dass du überhaupt nicht erholt bist, sondern dass du am Anfang hat es gar nicht funktioniert, weil unsere Varianz so hoch war, dass es die Anzeige gar nicht angezeigt hat. Also die Varianz ging irgendwie bis 100 Millisekunden, aber wir hatten, weil sie das bei Normalsterblichen da ausprobiert haben, aber wir haben halt 130 Millisekunden gehabt. Und dann war das gar nicht vom Display und die haben gedacht, das Gerät funktioniert gar nicht. Und dann hatten wir das aber, dass es halt höher ging. Und dann konntest du genau sehen, ob du wirklich zerstört bist oder nicht, weil der Puls war dann sowieso, durch die ganzen Umfänge war der Puls eigentlich fast immer tief. Nur wenn du wirklich aufgewacht hast und hast Halsweh und alles zu, dann war eh klar, dass du krank bist. Aber ansonsten war der Puls eigentlich durch die Umfänge immer, immer niedrig. Und das war eigentlich keine echte Aussage.
Wahnsinn.
Also
was fällt dir noch ein, Nicky Boy?
Was wir bei der DTU auch gemacht haben, was zur Steuerung gut war, wir haben Ruhelaktat am Morgen genommen und Harnstoff. Da hast du einmal die Muskelkomponente durch den Harnstoff und das Ruhelaktat zeigt eben auch an, wenn du eher eine muskuläre Belastung hattest, ja. Und das war eigentlich auch noch ganz okay, vor allem bei den harten Sachen halt bei dem Bahntraining, ja.
Da habt ihr auch schon, also ihr habt auch schon in den 90er Jahren Laktat abgenommen. Weil das ist ja schon witzig,
das waren ja die Gruppe aus Steffen Große und das war das IAT in Leipzig, ja, was ja auch heute einen sehr, sehr guten Ruf hat. Und das waren die ersten überhaupt, die das wissenschaftlich erfasst haben, ja, was im Triathlon passiert. Wir haben mit der Nationalmannschaft bei irgendwelchen kleinen Rennen Testwettkämpfe gemacht. Da gab es die ersten Pulsmesser von Polar. Da sind wir geschwommen, sind rausgekommen, haben die Polar-Messgeräte angezogen, haben nach dem Schwimmen, nach dem Radfahren, nach dem Laufen Laktat genommen und haben die Pulswerte. Und die haben das überhaupt erstmal, da haben sie zum Beispiel festgestellt, dass wenn du beim Schwimmen geht es ja meistens in die Wechselzone bergan. Klar, weil der See ist ja immer tiefer wie das Land. Das ist oft so, dass du in Frankfurt zum Beispiel, dass du nach oben rennen musst. Und das ist der Zeitpunkt, wo der Puls am allerhöchsten ist vom ganzen Rennen. Ja, Das, ja. Sowas, das haben die da rausgefunden. Das wusste vorher niemand. Klar, beim Laufen am Ende ist am höchsten. Nee, teilweise ist er da, fällt er wieder ab, weil der Athlet immer müder wird und dann ist der Puls immer tiefer. Da haben sie gedacht, ja, auf Hawaii ist heiß und wenn du dann läufst, dann geht der Puls immer höher und irgendwann kannst du nicht mehr. Nee, der Puls fällt ab, weil du muskulär so kaputt bist, dass du das Niveau nicht aufrechterhalten kannst und der Puls sinkt, ja. Also, und das waren die ersten überhaupt, die das erfasst haben.
Schon
und
das war natürlich
auch wichtig, eben um das Training zu planen, ja. Da kannst du natürlich Rückschlüsse ziehen für das Training. Ja, dass der Puls nach oben weggeht, ist überhaupt nicht das Problem. Im Gegenteil, du kannst den Puls nicht mehr hochhalten. Das ist das Problem. Und dann kannst du natürlich auch entsprechend trainieren. Und da sammelt dann jetzt modernes Schnickschnack, nützt dir da auch nichts irgendwie, ja.
Ja, früher Fazit wurden noch so
die richtig. Die Jungs haben vor 30 Jahren schon so trainiert wie die Norboys.
Ja, die haben es alles erfunden damals, ne? Also nicht nur herausgefunden oder quasi Live-Wissenschaft mitbekommen, wie neue Dinge herausgefunden worden sind, wo sich nie jemand Gedanken zu gemacht hat, sondern auch Sachen einfach noch selber ausprobiert, ne? Wie 200 Kilometer die Woche fahren oder sonst was. Also super, super faszinierend. Ich würde sagen, wir müssen auch gleich hier zum Ende kommen, weil wir schon fast anderthalb Stunden auf der Uhr haben. wir müssen bestimmt nochmal vorbeikommen irgendwann, dann, wie ich schon gesagt habe, nochmal mit Mikro und live vor Ort. Ich habe aber noch eine Frage zum Abschluss, die dann so das letzte sein soll, was mich persönlich noch super interessiert, weil wenn man dich verfolgt, du bist ja irgendwie gefühlt immer noch jeden Tag auf dem Rad oder irgendwie aktiv und bist auch noch super fit und du hast ja früher, was du eben erzählt hast oder was man aus dem ganzen Podcast jetzt mit rausgehört hat, ihr habt es auch schon richtig übertrieben und wie hast du nach diesen ganzen Übertreibungen, die du hinter dir hast und nach so vielen Jahren immer noch so Bock auf Sport und so diese Motivation, sich zu bewegen und wie hältst du diese Lust einfach so weit oben, dich zu bewegen. Und das nach den ganzen Jahren, wo ihr ja wirklich ja mehr trainiert habt, als Menschen möglich ist oder auch irgendwie vielleicht gut.
Ja, gut. Am Ende meiner Karriere war eigentlich das Problem, ist es eigentlich, wenn du Ironman machst, ist das Problem eigentlich meiner Meinung nach eher mental, ja. Es ist nicht so sehr körperlich, ja. Also den Körper kann man wirklich. Das hat mich auch am meisten fasziniert. Wo ich angefangen habe, ich eben so diese Triathlon-Heftchen gelesen, da waren eben auch so Berichte aus San Diego drin, dass die da 170 Radkilometer fahren. Da habe ich angefangen, da bin ich als 20 oder 30 Kilometer Rad gefahren. Ja. Und dann habe ich gesagt, wie kann man das denn überhaupt schaffen? Und dass die da noch rennen und so. Aber es ist wirklich faszinierend, wie man den Körper trainieren kann. Aber mit den ganzen Langdistanzen ist wirklich so im Kopf, ja, schwierig dann, weil du weißt, am Anfang ist eigentlich ganz gut, wenn du gar nicht weißt, wie das endet, ja, und du bist halt super motiviert, weil Hawaii neu ist, aber wenn du dann das 10. Mal auf Hawaii ist, dann ist halt nicht mehr neu, ja, und dann weißt du, es ist schon wieder dieser verdammte Highway und wenn du dann beim Radfahren schon bei Kilometer 120 ein gewisses Gefühl hast, dann weißt du schon, okay, so und so wird es ungefähr enden jetzt und das ist nicht lustig, ja. Und das macht es dann vom Kopf her immer schwieriger, so den Fokus zu behalten, ja. Und das ist jetzt, ich trainiere ja aus Spaß, ja, also das ist ja jetzt überhaupt nicht so. Ich fahre jetzt einfach, weil ich draußen in der Natur sein will und das ist eigentlich auch immer von Anfang an so meine Motivation gewesen, weil ich eigentlich auch als Kind schon immer draußen sein wollte, bewegen wollte, ja, im Baggersee im Sommer oder ich hatte immer, in der Schule hatte ich immer einen Tischtennisschläger dabei, da haben wir immer so in der Pause so Umlauf gespielt oder ich hatte oft einen Tennisball dabei in der Schule oder so, weil es einfach mir Spaß gemacht hat. Und jetzt ist ja das, bin ich ja im Endeffekt da so wieder ein bisschen zurück. Also wenn ich jetzt morgens losfahre, ich weiß gar nicht, wie lange ich fahre und wohin ich fahre einfach mal los und dann manchmal gehe ich halt irgendwo eine Cola trinken und mache ein paar Fotos unterwegs und fahre wieder heim und manchmal habe ich Bock und fahre auch mal hart oder so oder versuche irgendein Segment schnell zu fahren auf Strava, das ist auch geil, ja. Aber das ist eigentlich nur so aus Spaß an der Bewegung, aus Spaß draußen zu sein. Wenn ich jetzt einen Wettkampf planen würde, dann wäre es schon wieder ein bisschen anders. Da weiß ich, okay, da müsste ich jetzt mal ein bisschen mehr ins Wasser oder müsste man mehr das. Und dann ist es schon wieder ein bisschen anders. Aber so im Moment, das ist einfach nur Vergnügen eigentlich. Ja. Also ich mache auch gar nicht jeden Tag was. Also es sind auch durchaus Tage, wo ich jetzt auch mal nichts mache oder so. Und dann freue ich mich da richtig drauf, was zu machen. Ja, also, und das ist halt, wie gesagt, ist halt total ungezwungen und von daher ist es eigentlich auch relativ einfach, ja.
Aber hast du noch No-Chain-Days? Wo du auf Fahrstraße lernst, Alter, No-Chain, ja, Today is No-Chain.
Nicht mehr oft, ja. Nicht mehr oft, das ist wirklich so. Weil ich, gut, das muss man ja so sagen, das ist auch, glaube ich, mit dem Alter so, auch mit dem gleichen Training hast du eigentlich nicht mehr den gleichen Effekt, ja. Das muss man wirklich so sagen. Auch wenn ich jetzt mal, ich fahre ja meistens, sag mal, 2 bis 3,5 Stunden fahre ich meistens und selten mal 4, 4,5, 5 oder so, das fahre ich eher selten, ja.
Aber immer noch 30er Schnitt.
Ja, also im Flachen schon, ja. Also das ist so. Wenn's, gut, wenn ich jetzt im Kraichgau fahre.
Das wird Hell on Wheels einbeinig.
Wenn ich jetzt im Kraichgau fahre, habe ich auch meistens noch so um die 30 Schnitt, aber da muss ich mir schon ein bisschen mehr strecken, ja. Da hast du dann immer schon ein bisschen Höhenmeter und so. Aber ja, das geht schon noch. Also, ja, also, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt ungezwungen, ja, und und auch nicht mehr so lang, ja, dann, das ja. Ist eigentlich relativ einfach, ja, also das, wie gesagt, es ist eher so, wenn ich dann mal nichts mache, weil ich auch unterwegs bin oder irgendwie oder so Tag habe, dann fehlt mir das schon und dann freue ich mich drauf oder denke dann, ey, wird mal Zeit, dass du mal wieder auf den Bock kommst oder so und ist eigentlich dann eher umgekehrt, dass ich denke, ich müsste mehr machen, ja, also.
Und immer noch mechanisch und Felgenbremse, oder?
Ja, klar. Also, wer hat schon eine Scheibenbremse fürs Fahrrad erfunden? Also, der kann nicht sehr schlau sein. Ja. Also, das hat so viele Nachteile, ja, also, dass man sich schon sehr wundern muss, dass das alle fahren. Ja. Also, ich meine, die Speichen stehen ja steiler, weil das ist ja nicht breiter, ist ja auch genauso breit wie ohne Scheibe. Das heißt, die Speichen stehen steiler, dadurch wird das Laufrad viel weicher. Ja. Dann brauchst du, mein Wettkampflaufrad, ja, das hatte zwischen 12 und 14 Speichen. Und jetzt guckst du mal, wenn ich die Wettkampf laufe, denke ich mir, ja, ich habe doch Trainingslaufräder drin. Ja, mit über 20 Speichen. Wenn ich das sehe, dann denke ich mir, ist einfach, da kannst du 10-mal im Windkanal gehen. Das ist einfach scheiße, ja. Wenn du mehr mit 20 Speichen hast, jede Speiche macht Verwirbelungen. Das kannst du 10-mal, 20-mal im Windkanal testen. Das ist scheiße, ja. Und die Speichen, du hast viel Speichen und die stehen steil, dann wird es weicher. Wenn du die Scheibe nicht hast, kannst du die Speichen breiter machen, dann ist das Laufrad viel steifer. Ja, dann musst du ganz wie Formel 1, ungefederte Masse muss gering sein. Ja? Also Räder, da musst du geringe Masse haben. Die fahren Magnesium-Carbon-Felgen, weil die musst du ja immer beschleunigen. Das ist nicht so schlimm, wenn du ein Kilo mehr am Rahmen hast, wie wenn du ein Kilo mehr am Laufrad hast. Ja? Weil du musst ja bei jedem Ding, musst du die Rotation hochfahren. Das ist ein Riesenproblem. Deshalb muss die ungefederte Masse im Rennsport ist das große Ding, muss niedrig sein. Und wenn du da eine Eisenscheibe reinmachst ins Rad, ist das nicht gut, ja? Das ist nicht gut, da eine Eisenscheibe reinzumachen, ja? Also der einzige Vorteil überhaupt ist, dass du die Gabel anders designen kannst, weil da die Bremse wegfällt. Das ist der einzige, und dafür hast du 10 Nachteile mindestens, ja. Da muss man sich schon sehr wundern. Das ist eigentlich nur ein Industrieding, ja. Dass irgendwas, wo sind denn diese Schneepflugfahrräder, ja? Wo so flächig sind, wo sind sie denn? Da haben die Leute irgendwie für 12.000 Euro ein Fahrrad gekauft und noch für 5.000 Euro einen Koffer. Und 2 Jahre, 3 Jahre später ist kein einziges Fahrrad mehr von denen da. Die waren doch so aerodynamisch und so schnell. Wo sind sie denn? Sind weg, weil es Schwachsinn ist. Der Rahmen muss schmal sein, so filigran wie möglich, dass er wenig Widerstand hat und nicht flächig, ja? Ist totaler Humbug. Und genauso Humbug ist die Scheibenbremse. Der letzte Giro-Gewinner hat den Giro gewonnen bei einer Regenetappe in den Alpen mit fiesen, und was ist er gefahren? Das ist ja auch der Gag, wenn die Radprofis Bergetappen fahren, wo du denkst, da ist ja schon mal sinnvoll, eine Scheibenbremse zu benutzen, ja, beim Flachen, da brauchst du ja kaum Bremsen, und da fahren sie eben Felgenbremsen. Ja, weil sie eben die Scheiße nicht mitschleppen wollen. Und wenn dann Flachetappen sind, wo er eigentlich gar nicht bremsen muss. Da fahren sie die Scheibenbremsen, ja. Aber da hat der Giro Gewinner ist Felgenbremse im Regen gefahren, also Regenbäge und Felgenbremse und hat dadurch den Giro gewonnen, weil er die Etappe gewonnen hat gegenüber den Scheibenbremsen. Also für was brauche ich da eine Scheibenbremse auf Hawaii? Hallo? Ja? Eine Alpenetappe im Regen mit Felgenbremse gewonnen. Ja, und der hätte ja Scheibenbremse fahren können, mein, ja, ist ja kein. Für was brauche ich dann auf Hawaii eine Scheibenbremse, Alter? Und fahr dann mitten im Aufrad mit 25 Speichen rum. Ey. Wenn ich das als sehe, dann denke ich echt, Gott sei Dank muss ich so einen Scheißdreck nie fahren, ja? Das denke ich wirklich. Gott sei Dank muss ich so einen Scheiß nie fahren in meiner Karriere. Gott sei Dank.
Wir machen nochmal einen neuen Podcast.
Ich habe mir ein Zeitfahrrad mit steilem Sitzrohr machen lassen. Wie geil ist das, ja? Vorne flach, du kommst runter, hast kein Problem, steile Sattelstütze, kein Problem, vorne tief zu kommen, weil vorne nur 26 ist, hast aber kein Problem mit der Übersetzung, weil sonst musst du ja so Monster, mit 26 musst du so Monster-Kettenblätter, dann ist auch die zwischen Kettenblatt und Kurbel ist auch sehr, die Kette ist sehr kurz, weil der Hinterbau sehr nah dran ist, dann hast du viel Reibung an der Kette. Ja, und bei 28 Zoll machst du das länger, dann ist die Kette lang und liegt auch relativ gerade, hast du wenig Reibung in der Kette. Und wie geil
Hell
ist das?
Hell on Wheels, der alte Fuchs hat alles bedacht.
Ja, und lässt dir das bauen und kommst dahin, du willst eine Zeitfahrmaschine mit steilem Sitzrohr, das gab es noch nie. Und die bauen tatsächlich diese Dinger, ja, für dich und du kannst es dann fahren und es ist halt geil, du bist vorne tief, hast aber normale Übersetzung hinten und es rollt hinten und vorne bist du flach, hast wenig Stirnfläche. Und das ist halt geil, ja. Da bin ich echt dankbar dafür.
Und so hat er genau vor 25 Jahren den ersten deutschen Sieg auf Hawaii eingefahren. Hell on Wheels, da schließt sich der Kreis.
So ist
mega.
Es.
Mega, richtig,
geil. Mega interessante Geschichten und mega interessante Insights von Live-Wissenschaftsentwicklung mit ersten Laktat- und Pulsmessungen bis zur Felgenbremse, alles dabei.
Ich glaube, dass einige deutsche Jungprofis jetzt doch nicht mehr Hawaii gewinnen wollen, nachdem was sie gehört haben.
Die wissen jetzt, dass sie mindestens mal einmal in ihrem Leben eine 7-Tage-Woche mit 1400 Radkilometern machen müssen.
Auf Teneriffa.
Ja, ich schicke jetzt erstmal Fred direkt rüber, der ist gerade auf Mallorca, der kann das noch machen.
Es geht nur über den harten Weg.
Schönes Schlusswort. Danke, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dich nochmal irgendwann besuchen kommen, die Mikros mitnehmen und nochmal zwei Stündchen plaudern können.
Viel Hammer. Ist gut, mehr ist besser. Ja? So läuft es im Training. Ja?
In diesem Sinne, ganz, ganz fröhliche Weihnachten. Bleib gesund.
Stimmt.
Nick, dir auch. Wobei, so ja, wir hören uns wahrscheinlich vorher noch. Ja, mega, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das war das perfekte Schlusswort. Viel ist gut, mehr ist besser.
Macht's gut, ja, macht's gut.
Danke, ciao, ciao.
Ciao.